Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Ein anderer Fußball ist möglich, lautet das ambitionierte Motto des FC St. Pauli. Und der Club vom Kiez versucht das auch in die Realität umzusetzen. Neuestes Projekt: ab Herbst können Interessierte über eine Genossenschaft Anteile am Stadion erwerben. Er hoffte, er löst ca. 30 Millionen Euro. Eine Idee, die charmant klingt und die auf Interesse stößt, auf großes Interesse sogar, auch bei uns. Das sind unsere Themen. Ein Stadion für alle, neuer Trainer, alte Probleme. Auch unter Nuri Sahin bleibt der BVB launisch und die Bayern unter Druck. Zuletzt zweimal sieglos. Aktuell spielen sie in Frankfurt. Es steht durch Tore von Kim und Marmoush 1:1. Und für die Bayern bietet aber dieser Spieltag ja durchaus auch Chancen, die Patzer der Konkurrenz aus Dortmund und aus Leverkusen zu nutzen. All das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte Lothar Matthäus hat gestern die Atmosphäre am Millerntor erlebt und mit Johnny Burkhardt einen neuen Dudes-Freund gewonnen. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Sebastian Wolf vom Kicker. Seit über 20 Jahren dort für die Nordclubs aktiv und er hat heute großen Einsatz gezeigt. Er wollte ursprünglich fliegen, aber wegen Überbuchung des Fliegers durfte er den Flieger nicht betreten, ist dann in den Zug gestiegen und ist jetzt bei uns angekommen. Dankeschön, Sebastian. Und er glaubt, St. Pauli ist auch sportlich unter der Regie von Oke Göttli sehr ambitioniert. Ein herzliches Willkommen an den Kollegen Kai Dittmann, der gestern ziemlich ungläubig geschaut und auch gesprochen hat bei Union gegen Borussia Dortmund. Kai, was du für uns kommentiert hast. Und der BVB war ideen- und ratlos. Und wir sind in gewisser Form auch verlegen um Erklärungen für das Auf und Ab der Dortmunder, auch unter Nuri Sahin. Und ein herzliches Willkommen an Oke Göttli, seit 10 Jahren Präsident des FC St. Pauli. Wir wollen Fußballfeste mit Weltstars feiern, hat er gesagt. Es waren gestern bei allem Respekt keine Weltstars da. Trotzdem hat Ihre Mannschaft verloren. Was war der Unterschied zu Mainz?
Wir haben die Fehler in der Defensive gemacht und Mainz stand sehr gut in der Defensive.
Ja. Und Sie haben, und das ist dann Sebastians Part, eine gemeinsame lustige Zugfahrt erlebt. Ich habe das ja eben schon angedeutet, spannende Reise. Wie ging das dann sozusagen über den Tag?
Ja, ich bin dann umgeswitcht auf den Zug und traf dann Oke Göttli und hatte das Vergnügen, mit ihm dann den HSV auf seinem Laptop zu gucken. Ich hoffe, das darf ich an der Stelle sagen.
Absolut. Und wie reagiert er so, wenn er den HSV schaut?
Kann ich mich gar nicht erinnern so richtig. Ich glaube, recht verhalten heute.
Okay, also sieht jedenfalls, also hier die Zug-WG sozusagen, Sieht sehr lustig aus. Habt auf alle Fälle Spaß gehabt. Gut, der HSV hat jetzt mal an diesem Wochenende das bessere Ende, 3-0, ihr 0-3. Das muss man, glaube ich, dann am Ende auch sportlich nehmen. Wie ist die Resonanz auf das, was ich eben so erläutert habe, also Verkauf von Anteilen am Stadion?
Ja, wir merken auf jeden Fall, dass die Leute super daran interessiert sind, dass ein anderer Finanzierungsweg im Fußball mal aufkommt, wo es ja um die Leute geht. Die Leute können sich selber beteiligen. Es gibt, egal wie viele Anteile man kauft, eine Stimme. Und das reizt viele Menschen. Wir haben eine erste Infoveranstaltung gemacht. Innerhalb von wenigen Stunden hatten wir knapp 3000 Leute, die sich angemeldet haben für eine Veranstaltung, also eine Vor-Ort-Veranstaltung. Und wir haben insgesamt Newsletter-mäßig, nachdem wir das annonciert haben, sehr viel Zuspruch aus dem In- und Ausland und glauben auch, zumindest was die Marktforschungsergebnisse angehen, dass wir so in unseren Zielhafen von den 30 Millionen auch einlaufen können.
Lothar, würdest du einen Anteil erwerben?
Ich würde mir das erstmal genau anschauen, wie ich andere Sachen mir auch genau anschaue, wenn ich investiere. Aber St. Pauli ist Kult, ist sexy, tolle Atmosphäre. Die Fans stehen hinter ihrer Mannschaft. Das hat man vor allem gestern dann auch noch nach dem Spiel gesehen, wo man ja wirklich nicht überragend gespielt hat, wo das Ergebnis sowieso traurig war für St. Pauli. Aber die Spieler sind so verabschiedet worden, wie wahrscheinlich auch bei einem Sieg sie verabschiedet werden, nämlich mit tollen Applaus. Und natürlich könnte man sich sowas überlegen.
Sehr gut. Ja, ich habe ja auf Instagram Lothar schon eingeladen, sozusagen Genosse zu werden. Und ich finde, es passt hier sehr gut nach Bayern und nach München, dass wir auch hier in diesem Bundesland einige Genossinnen gewinnen können. Das wäre auf jeden Fall von besonderem von besonderem Anreiz.
Jonathan, genannt Johnny Burkhardt, dein neuer Dudes-Freund und heute nachnominiert
von Julian Nagelsmann. Hast du es angeschoben? Er war super am Tisch gestern, nicht nur auf dem Platz vorher, leider für St. Pauli, hat zwei Tore geschossen, war sozusagen der Matchwinner und kam dann das erste Mal zu uns zum Topspieltisch.
Ja, ja.
Wir haben ja auch nicht so häufig Mainz 05, das hat er zumindest so gesagt und das stimmt auch. Ich glaube, das dritte Mal, seitdem ich bei Sky bin und es ist ja doch schon einige Jahre her. Und habe mich natürlich gefreut für ihn, dass das, wo er gestern Abend noch nicht dran gedacht hat, wo wir aber angesprochen haben, dass auf einmal einer ausfällt, nämlich Kai Havertz, hat sich ja verletzt und Burkhardt ist nachnominiert worden und wie er dann Herr Matthäus gesagt hat zu mir, da bin ich mir sehr alt vorgekommen, dann habe ich gedacht, ja, ich biete ihn jetzt den Vornamen an, also Lothar, bei Franz mussten wir Weltmeister werden, bevor er uns das Du angeboten hat, weil Johnny hat schon einen Besuch am Tisch gelangt nach dem Spiel, um dann dieses Du zu bekommen.
Ja, sehr schön. Ich bin kein Weltmeister, Franz hat mir später trotzdem das Du angeboten, also da kann man sich was drauf einbilden. Dir auch, Kai. Ein Wort zu Borussia Dortmund. Warum hat sich der BVB gestern, werden wir nachher noch vertiefen, von der schlechten Seite gezeigt? Welchen Eindruck hattest du?
Schlechte Seite ist mir tatsächlich ein Stück weit zu hart. Es ist für mich die uninspirierte Seite, weil ich gebe jeder Mannschaft, erst recht, wenn du gegen eine Mannschaft von Bo Svensson spielst, super organisiert, vorne drauf, 1-1, alles, gebe ich in 15, 20, vielleicht sogar 30 Minuten Zeit. Nur dann erwarte ich von einer großen Mannschaft, dann erwarte ich tatsächlich auch von Nuri Sahin, trotz der fehlenden großen Erfahrung auf der Trainerbank, dass ich was verändere, dass ich irgendwas anders mache. Ja, weil das sind immer so diese unsere Kommentatorensätze, ja, Geduld ist gefragt, ja, habe ich auch gehabt. Nur du willst ja dann auch mal irgendwann dich selber wiederfinden in diesem Spiel. Das ist Borussia Dortmund nicht gelungen. Es ist ihnen in 3 Auswärtsspielen nicht gelungen, inklusive 1-5 in Stuttgart, 1-2 bei Union Berlin, 0-0 in Bremen. Und da musst du dann auch sagen, pass auf, das ist nicht euer Anspruch. Aber die Qualität liegt ja darum. Hat man ja gegen Celtic gesehen, hat man in ein paar anderen Spielen in der Bundesliga auch gesehen. Dann müsst ihr halt einfach irgendwas anders machen.
Wir werden das gleich versuchen, näher zu ergründen. Aber es gilt, jetzt noch eine Sache aufzuklären, von gestern oder weiterzuführen. Denn Sie, Oka, haben gestern am Tisch versprochen, Lothar und uns hier als Crew so das ein oder andere mitzubringen. Utensil des FC St. Pauli. Was ist denn im Gepäck?
Ja, ich habe oben einige Sachen liegen lassen, aber ganz wichtig war mir Lothar natürlich. Ich meine, als Rekordnationalspieler eine Mannschaftskapitänsbinde des FC St. Pauli zu überreichen und die mit gleichzeitig mit der Einladung, wenn du Zeit und Lust hast, in der Traditionself bei uns mal als Kapitän aufzulaufen, dann ist das sozusagen die Eintrittskarte. Und schön, dass du gestern am Millantor warst.
Klar, danke. Ja?
Wenn das
danke.
Nichts ist, machst du das? Ja, ne?
Wenn ich eingeladen werde dann zum Spiel, aber ich habe ja die Einladung jetzt schon bekommen, dann muss man mit mir noch den passenden Termin finden und dann stehe ich auch mal den FC St. Pauli zur Verfügung.
Als Kapitän. Ja, sehr schön. Dann werden wir das begleiten und es passieren, während wir hier gemütlich sprechen, viele, viele spannende Dinge. Denn Max Zielke, unser Mann fürs Netz, es steht 2-2 in Frankfurt. Was ist da los?
Ja, ich glaube, wir müssen uns beeilen mit dem Recap dieses Spiels, bevor noch mehr passiert. Also 15 Minuten und 4 Torschüsse hat es gedauert, bis der Rekordmeister hochverdient in Führung gegangen ist. Min-jae Kim mit dem 1-0. Die Vorlage übrigens vom Musiala-Ersatz, vom Luxus-Ersatzmann von Thomas Müller gekommen. Dann ist lange Zeit gar nichts passiert auf Frankfurter Seite. 84% Ballbesitz der Bayern. Das erste Tor mit dem ersten Torschuss dann von Omar Marmoush, den Sie hinter mir sehen. Harry Kane hat noch nicht getroffen. 35. Minute, wenn Marmoush trifft, dann ist es eigentlich eine logische Konsequenz, dass auch der andere Mann im Sturm vorne trifft. Hugo Etiquette hat das 2-1 besorgt. Und 3 Minuten lang war Frankfurt dann Tabellenführer, bis Upamecano, also der zweite Innenverteidiger auf Münchner Seite, zum 2-2 angesetzt hat. Ein wildes Spiel da in Frankfurt. Wir gucken mal auf die Tabelle. Also die Bayern waren mal runter von Platz 1, spätestens durch das Spiel der Leipziger. Aber der Punkt, den sie jetzt hätten, der würde reichen zur geteilten Tabellenführung mit 14 Punkten. Die Frankfurter, wie gesagt, 3 Minuten mal oben gewesen. Und irgendwie sind es gute Nachrichten, wenn keiner dieses Spiel gewinnt für den BVB, die aktuell auf Platz 7 stehen. Ihr habt schon angesprochen, sehr, sehr gebrauchtes Wochenende. Nach diesem Champions-League-Rausch kam die harte Landung in der alten Försterei bei Union Berlin. Das Gesicht zu diesem Spiel, zu dem Dortmunder Wochenende. Das bringt uns Sebastian Kehl, garniert mit dem Satz, das geht einfach nicht. Habe ich hier mal auf dem iPad aufgemacht. Die Kritik ist schon nach 6 Spieltagen da, ist laut geworden. Und im Weiteren hat er gesagt, wie wir uns dann teilweise verhalten, das geht einfach nicht. Das wird auch jeder Spieler selber wissen. Also die Kritik auch direkt an die Mannschaft gerichtet. Ist noch nicht alles Champions League, Patrick, was die Dortmunder in dieser Saison anbieten.
Nee, das geht einfach nicht. Es passiert aber eben doch. Und zwar zu oft aus Dortmunder Sicht. Und da wollen wir gleich mal drauf schauen, was genau, Kai war dabei, gestern an der alten Försterei passierte. Jonas Friedrich fasst es zusammen.
Nach 10 Jahren mal wieder ein Tor in der Bundesliga für Kevin Vogt. Und das auch noch beim 2-1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Erste Hälfte, Union Berlin in allen Belangen überlegen. Es gab den Elfmeter nach dem Foulspiel von Schlotterbeck gegen Hollerbach. Es übernahm Kevin Vogt. Zuletzt 2014 getroffen gegen Dortmund und jetzt wieder das 1:0. Vogt erfolgreich am Punkt. Das Ganze in der 25. Minute. Dann Eisern Union mit dieser Ecke. Dortmund kriegt sie nicht geklärt. Vertessen, zack, 2:0. 45. plus Nachspielzeit. Der BVB mit einer wirklich schwachen ersten Hälfte fing sich dann erst in Durchgang 2. Erst in Durchgang 2 gab es Chancen, beispielsweise diese hier. Brandt und dann Achtung, Rierson, der ehemalige Berliner, das Anschlusstor für den BVB. Allerdings, dabei sollte es bleiben, keine klaren Torgelegenheiten hinten raus. Ein Riesenerfolg für Bo Svensson und Union.
Wir wussten, dass die Dortmunder eine fußballisch sehr gute Truppe ist, aber was sie nicht mögen, ist, wenn man mit richtig Intensität und Leidenschaft in die Zweikämpfe geht.
Druck, was heißt Druck? Ich weiß, dass wir weitermachen müssen, dass wir nicht optimal gestartet sind, gerade auswärts in der Liga, das weiß ich. Da brauche ich keinen Druck von außen, dass unsere Ziele noch da sind und dass wir erst am 6. Spieltag sind. Aber wir sind auch nicht blauäugig. Wir wissen, dass wenn wir auswärts so auftreten über die lange Distanz, über die gesamte Saison, dann wird es natürlich nicht einfach, unsere Ziele zu erreichen.
Sebastian, was glaubst du, warum kann der BVB auch unter Nuri Sahin die altbekannten Probleme nicht ablegen?
Du sagst, das ist genau die entscheidende Frage, dass sich eigentlich Borussia Dortmund im Kreis dreht, egal unter welchem Trainer. Es ging los ein bisschen unter Lucien Favre. Marco Rose hat es nicht abstellen können. Ich erinnere mich an eine Pokalniederlage am Millerntor, damals St. Pauli noch Zweitligist. Und eigentlich wartet man bei Borussia Dortmund drauf. Edin Terzic hat es fortgesetzt und jetzt haben sie eigentlich unter dem nächsten Trainer die gleichen Probleme. Und das ist natürlich schon irgendwo ein Stück weit ein Hinweis darauf, dass die Probleme halt tiefer liegen und nicht nur am jeweiligen Trainer.
Mhm. Ja, vor allem sehe ich die Probleme ja mehr auswärts wie zu Hause. Und auch in der Champions League in Brügge hätten sie 4:0 zurückliegen müssen, bevor sie 3:0 gewonnen haben. Also da waren sie eigentlich auch die schlechtere Mannschaft. Sie sind von Anfang an irgendwo nicht da auf dem Platz und danach haben sie Schwierigkeiten. Wenn es läuft, zu Hause mit 80.000 im Rücken, dann tut es ihnen gut. Da fühlen sie sich mehr in der Pflicht vielleicht. Könnte so sein. Das stimmt die Einstellung von der ersten Minute. Da geht man dann meistens in Führung, außer gegen Bochum, wo es dann vielleicht noch ein bisschen mit der Niederlage von Stuttgart zu kämpfen gehabt haben. Also ich glaube, dass die Mannschaft im Endeffekt kapieren muss, welche Qualität sie hat. Und die hat sie meiner Meinung nach auch durch die Transfers, die im Sommer gelaufen sind, hat hohe Qualität die Mannschaft, sind alles Nationalspieler, müssten eigentlich alle Ansprüche an sich selbst haben, nicht nur ans Team, sondern an sich selbst. Also heißt es, im Endeffekt fehlt ein bisschen die Einstellung. Und wenn ich vorher höre, die Unioner waren besser organisiert oder weiß man, dass die organisiert sind. Ja, das erwarte ich von Borussia Dortmund auch, dass sie organisiert sind, dass sie Willen zeigen, dass sie nicklig spielen, dass sie körperbetont spielen, was gerade Vogt gesagt hat. Das gefällt den Dortmunder nicht. Ja, das gehört dazu und darauf müssen sie vorbereitet sein und müssen sie sich eben nicht ab der 60. Minute wehren oder ab der 40., wie Kai gesagt hat, sondern die müssen von Anfang an präsent sein, wie sie es eigentlich auch meistens zu Hause sind.
Was mich so gewundert ist, dass du wirklich so lange hinter einem Gegner herrennst, ja, der das natürlich gut macht. Aber wenn ich mir allein das Matchup auf der rechten Verteidigungsseite von Union angucke, da war Christopher Trimmel mit 37 Jahren, der bestimmt mal irgendwann ein Sprinter war, aber momentan nicht mehr. Im Duell klar den Fehlen mit Adeyemi, Duran Will, zwei wichtige Leute. Nur sie hat mit Gittens auf links außen einen. Und Borussia Dortmund hat es geschafft, im ersten Durchgang nicht ein einziges Mal zu gucken, dass sie den Sprint-Duell bekommen, wo du sagst, puh, ja, den hat er im es ist Standardprogramm. Alles über die andere Seite, ja, da ist Rote unterwegs gewesen, viel vorne, viel hinten. Und das sind so für mich immer die Fingerzeige. Ja? Wir reden viel über Einstellung und Schein hat beim Champions League-Spiel bei 5-1 vorne an der Seitenlinie gestanden und gesagt, weiter, weiter und nach vorne. Wenn da so erfahrene Leute, nicht nur wie Lothar, sondern auch ein Stück drunter, die würden auch sagen, Trainer, wir sind 5-1 vorne, was ist denn hier los eigentlich? Und ich habe einfach erwartet gestern, dass sie einen Kniff finden, zu sagen, okay, also die stehen uns auf den Füßen, tut uns weh, macht uns keinen Spaß, aber wir haben ja auch eine Qualität und die bringen wir jetzt mal ein. Sie sind die ganze Zeit hinter Union hinterhergehechelt, haben Einsatz gezeigt, haben Mentalität gezeigt, dass du die Zweikämpfe da hinten gegen überragende Late Vogt und Doki nicht gewinnen kannst, okay, aber da war nichts drin, wo ich sage, oh, jetzt haben sie die mal erwischt, jetzt stellen sie sich die mal so hin, wie sie sie brauchen.
Es wird der Vorwurf so leise erhoben, Şahin probiere zu viel aus. Also keine feste Position für Can, für Sabitzer beispielsweise. Ist da was dran oder ist es noch zu früh?
Ja, das hat er ja nach Stuttgart wieder weggerollt, jetzt die ganze Geschichte. Also Sabitzer war dann verletzungskrankheitsbedingt nicht mit dabei. Spiel darf jetzt auf der 6 spielen, wenn er reinkommt. Er hat das alles genauso gelassen, alle auf ihren Positionen, stellt die Außenstürmer so auf, wie er sie braucht, wenn er sie denn hat, wenn die Besten nicht gerade finden. Also ich glaube, den Fehler hat er erkannt, auch gegen den Stuttgart mit den 4 Innenverteidigern hinten. Das hat er kassiert, aber dann geht sofort die nächste Baustelle auf.
Wie genau schauen Sie auf Borussia Dortmund, den nächsten Gegner des FC St. Pauli nach der Länderspielpause?
Ja, es ist der nächste Gegner und im Westfalenstadion zu spielen ist erstmal für uns und für unsere Fans natürlich eine ganz große Angelegenheit, aber es zeigt sich in vielen Spielen. Es geht auch immer darum, wie intensiv bist du in diesen Spielen, wie intensiv kommst du in diese Spiele rein und an, und du siehst, wenn eine Mannschaft wie Celtic gegen Borussia Dortmund versucht, nach vorne offensiven Fußball zu spielen, dann nimmt dich eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, das war nach 5 bis 7 Minuten zu sehen, auch wenn dann Celtic noch den Ausgleich gemacht hat, auseinander. Du hast also, und gerade wir als kleiner Verein in der Bundesliga, nur die Chance, und Union ist jetzt kein kleiner Verein, aber es ist auf jeden Fall auch jemand, der kompakt steht und versucht sozusagen dann über die schnelle Gegenbewegung versuchen, den besseren Teams weh zu tun. Und das haben wir versucht, ein bisschen gegen Leipzig zu tun. Das werden wir gegen Dortmund tun. Es geht darum, wie stellst du dich auf diese tiefer stehenden, intensiven Mannschaften ein, aber als kleiner Verein, wie agierst du sozusagen gegen die Großen.
Und seid ihr ja ganz froh, wenn ihr den Ball nicht immer habt.
Genau so. Und es ist so, deshalb ist ja auch bei uns so, man sagt immer so, auch der Fluch des Aufstiegs ist ja manchmal, wir spielen ganz ordentlichen Fußball in der zweiten Bundesliga mit viel Ballbesitz. Den kannst du in der ersten Bundesliga nicht 1-1 so spielen. Und das hat Mainz natürlich gegen uns gestern hervorragend gemacht. Machen schnelles Tor, wir machen schnellen, doofen Fehler. Und in dem Moment wird es dann eben schwer für uns, weil wir versuchen müssen, Fußball zu spielen. Aber Dortmund ist natürlich individuell sensationell aufgestellt und wir freuen uns auf das Spiel und wir werden nicht hoch in Dortmund gewinnen.
Also, aber vielleicht gewinnen.
Wir müssen ja von 2 dummen Fehlern gestern sprechen. Also die ersten 2 Tore für Mainz 05 waren natürlich ein Geschenk und es hat gerade Mainz 05 in die Karten gespielt. Da musste St. Pauli ein Spiel spielen, was sie ja gar nicht Anführungszeichen können, nämlich vorne, nach vorne, nach vorne. Mainz war gut organisiert gestanden. Das sollte jede Bundesliga-Mannschaft überhaupt können, dass man organisiert steht, sollten auch die Dortmunder. Und dann haben sie natürlich das dritte Tor mit einem Konter gesetzt. Ballbesitz gestern, ich würde sagen 55-60% bei St. Pauli. Bei ihrem Sieg in Freiburg haben sie 27 gehabt.
Lass uns aber bitte bei Borussia Dortmund bleiben. Was kannst du mit dem Begriff Mentalität anfangen?
Ja, das Erstaunliche ist ja, wenn wir über Mentalität reden, und jetzt habe ich gerade dieses Trainerthema aufgemacht, dass es sich durch mehrere Trainergenerationen zieht. Es zieht sich auch durch mehrere Spielergenerationen. Der BVB hat ja jetzt in diesem Sommer einen großen Umbruch gemacht. Spieler wie Groß, wie Bayer. Und trotzdem hat man das Gefühl...
Hummels, Reus sind weg, an dem man das früher sonst gerne festgemacht hat.
Und trotzdem kehren die alten Probleme zurück. Gerade halt, wir haben es gesehen, gegen Gegner, der unbequem ist. Und das ist dann schon... Das große Rätsel. Wenn sie es lösen könnten, würden sie es wohl tun.
Definitiv. Ich meine, du hast ja mit Waldemar Anton Mentalität. Und nochmal, das war auch gestern für mich...
Groß nicht, auch eigentlich.
Den habt ihr ja schon gesagt, nur Anton, der Name fiel nur nicht. Das war für mich nicht so das Thema. Ja, sondern erst haben sie sich geweigert, dieses Unionsspiel wirklich mit anzunehmen und physisch dagegen zu halten. Das kam dann eben irgendwann... ich wiederhole mich, aber ich erwarte von einer Mannschaft wie Borussia Dortmund, die, klar, Maxi Bayer mit ein paar Problemen gerade, die er einfach hat, nicht Nationalmannschaft, trifft nicht anderer Verein, viel größeres Umfeld, kriegt die Startelf-Chance, hat Tempo, ja, aber du kriegst diese Qualitäten, die du hast, überhaupt nicht aufs Feld. Das war für mich das viel, viel größere Problem als, ah ja, die haben keine Mentalität und die wollen nicht und die machen nicht. Das haben sie schon getan. Es war aber niemand da, der irgendwo einen Lösungsansatz hatte. Das war kein Jule Brandt, ja, das war kein Girassi, der komplett abgemeldet war gegen Kevin Vogt, und das waren die beiden über außen nicht. Und jetzt bin ich dann eben bei Can und Groß. Da war so meins, ich weiß das natürlich von oben immer besser und hinterher erst recht, da habe ich mir gedacht, wenn du da vielleicht ein bisschen früher wechselst, einen, weil Groß hat nicht seinen besten Tag gehabt, ein Matcher vielleicht vorher rein oder ein Sabitzer, dass du sagst, da bringe ich noch mal eine Komponente, um Union irgendwie mit einer guten Aktion ein bisschen durcheinander und auseinander zu nehmen. Das ist ihnen halt tatsächlich über 90 Minuten gar nicht gelungen.
Aber wenn man die Namen hört, die nachgeschoben werden können, merkt man ja schon die Tiefe des Kaders. Ne?
Ja, aber da frage ich mich mal, wer ist denn da so der Anführer dieser Mannschaft? Ist da ein Xhaka auf dem Platz? Ist da ein Kimmich auf dem Platz? Ich vermisse diesen Spieler bei Borussia Dortmund. Das ist eigentlich so auch die
Frage. Wer wäre denn nach deiner Meinung dafür prädestiniert?
Das frage ich eigentlich jetzt den Kai, weil er war gestern beim Spiel. Ich habe das Spiel nicht gefragt.
Ich frage dich als Experten.
Ja, also ja, ich erwarte mir dann eben auch diese Verantwortung von Spielern, die vielleicht hinter Reus und Hummels nicht ganz so geglänzt haben oder in der Verantwortung waren. Ja, und da gibt's okay, Emre Can ist der Kapitän. Es wird aber auch immer in Frage gestellt. Und ich sage, wenn du eine klare Hierarchie hast in der Mannschaft, sehe Kimmich zurzeit bei Bayern München in der Nationalmannschaft, dann geht er vorne weg. Der Xhaka geht vorne weg bei Bayer Leverkusen. Und gerade wenn du die Erfolge gerne holen würdest, nämlich Meister zu werden, Champions League und so weiter und so fort, dann brauchst du auch Leute, die die Mannschaft führen. Und ein Kobel im Tor kann das ganz sicher nicht. Von einem Girassi erwarte ich das gar nicht. Neuer Spieler spielt eine Position, wo er nicht so involviert ist in dem gesamten Geschehen, nur in den Offensivaktionen. Da fehlt mir im Mittelfeld einer, der mal den Ball hält, der mal auch ein bisschen Dampf gibt, der mal ja, was vorgibt, was die Mannschaft umsetzen muss. Und nicht nur der Trainer draußen, sondern ein Xhaka organisiertes Spiel bei Leverkusen. Wird mal der Ball gehalten, wird mal schnell gespielt. Wer ist das in Dortmund? Ich sehe eigentlich keinen.
Das ist aber auch mal die Frage, finde ich, wie stark machst du diese Spieler? Ne? Also Emre Can haben wir gerade drüber gesprochen.
Einmal, Sebastian, einmal ganz kurz dazwischen, entschuldige bitte, weil wir in Frankfurt Torben Hoffmann haben, Stichwort Kimmich, 2-2 Bayern. Ne? Und wir haben ja eben schon so ein bisschen was darüber gehört, aber jetzt einmal bei Torben, der für uns, für Sky Sport News in Frankfurt ist, nachhorchen. Torben, wie war die erste Halbzeit? 2-2 klingt ja erstmal ziemlich spektakulär.
Ist sie auch. Vollkommen irre. Die ersten 20 Minuten, würde ich mal sagen, Frankfurt orientierungslos, hilflos, nur hinterhergelaufen. Die haben einfach nur da gestanden, haben gesagt, was passiert hier? Was für ein Express rollt über uns rüber? Dann das 1-0 durch Kim nach einer Standardsituation und dann eben auch das, worüber wir eben halt auch mal berichten und immer so feststellen, es ist immer etwas riskant, die Art und Weise, wie die Bayern spielen. Und so haben sie sich wieder bei eigenem Ballverlust auskontern lassen. Einmal Marmoush sich überragend durchgesetzt gegen Upamecano und Marmoush mit einem Treffer, Ekitike auch mit einem Treffer und dann hat Upamecano auch nach einer Standardsituation nochmal das 2-2 gemacht. Nach 20, 25 Minuten war es ein bisschen offener, aber insgesamt wirklich ein wildes Spiel und tatsächlich schön anzuschauen.
Haben die Frankfurter nach deinem Eindruck genau darauf spekuliert, dass die Bayern eben so hoch verteidigen und wollten das nutzen?
Absolut, das sieht man schon. Der Blick relativ schnell nach oben, nach vorne. Viele lange Bälle auf Ekitike und auf Marmoush, die natürlich eine Geschwindigkeit mitbringen und da schon die ein oder andere Situation mal gehabt haben, wo nochmal ein Bein dazwischen kam. Also den Matchplan, den sieht man schon von Dino Topmöller, was er vorhat. Möglichst schnell nach vorne, vertikal in die Spitze. Und dann haben es Upa und auch Kim das ein oder andere Mal schwer und stehen dann auch 1-1. Und so sind eben halt auch diese beiden Gegentore gefallen gegen die Bayern.
Würdest du also sagen, nach diesen ersten 45 Minuten, so diese ersten ganz, ganz leisen Zweifel daran, ob man das, was Kompany macht, immer so durchziehen kann, sind nicht ganz unberechtigt?
Jein. Auf der einen Seite, wenn ich sehe, wie die Bayern hier die ersten 20, 25 Minuten dominiert haben, also da stehst du oder sitzt du auf der Tribüne und denkst, also das ist eine ganz klare Nummer, dann bringt diese Art und Weise, was Fußball zu spielen, für die Bayern. Sie generieren viele Chancen. Sie hätten auch höher in Führung gehen können. Aber wie gesagt, wenn es dann eben die Möglichkeit gibt, doch mal einen freien Ball rauszuschlagen, dann wird das sicherlich auch in der Zukunft die ein oder andere Diskussion geben, ob man da vielleicht möglicherweise ein Mittelmaß findet. Aber wenn man diese Grundstruktur jetzt ändern würde, dann spielen die Bayern definitiv sicherlich auch nicht so viele Chancen vorne raus, weil Pressing gegen Pressing, das ist mitunter schon beeindruckend, Phasen des Spiels. Aber wie gesagt, ein bisschen Restverteidigung, Konterabsicherung, das eine Tor Marmoush gegen Guerrero im Laufduell, brauche ich euch nicht sagen, wer das Ding gewonnen hat. Also da wird sicherlich auch in Zukunft noch mal wieder ein bisschen diskutiert werden.
Torben, danke für die Eindrücke. Grüße und viel Spaß mit den zweiten 45 Minuten. Ehe wir gleich noch kurz über Dortmund sprechen. So ganz kurz was danke zu den euch. Eindrücken der Bayern, Lothar. Du hast sie letzte Woche sehr gelobt. Muss Kompany so ein bisschen nachjustieren?
Ja, es kann nicht, wenn vorne 100% nicht klappt, dann klappt es hinten nicht. Also, oder wenn es hinten 100% nicht klappt, kriegst du vorne weniger Chancen. Also irgendwie musst du auch ein bisschen das Risiko eingehen. Aber wie gesagt, Bayern hätte auch in Aston Villa Tore machen müssen, weil sie die Chancen haben. Und das ist ja für mich schon mal ausschlaggebend, dass die Mannschaft lebt, dass sie nach vorne spielt. Aber natürlich ist es dann hinten 1-gegen-1-Situation. Ich habe das Tor noch von Marmoush gesehen. Da hat er natürlich mit Guerrero den wahrscheinlich langsamsten Spieler der Bayern gegen sich gehabt. Das war dann eben der Geschwindigkeitsvorteil. Und dieses Risiko müssen sie eingehen, um vorne eben dieses hohe Pressing auch dann so konsequent zu spielen, wie sie das in den letzten
Aber hast du nicht die Sorge, dass es so läuft wie vergangene Saison? Ich habe sie auch gesehen in Birmingham und dachte mir, wow, das erinnert mich verdammt stark an die vergangene Saison. Die armen Kim und Upamecano heißen sie heute, damals hießen sie De Ligt und anders. Das war ja Wahnsinn. Wenn der Ollie Watkins ein bisschen besseren Tag erwischt hätte, hätten die 0-2 hinten gelegen. Ja, und Upamecano wäre mit Rot vom Feld gewesen. Gleich
das ist richtig. Einmal noch zu Borussia Dortmund. Wie wird das denn oder wie kann das gelöst werden jetzt? Also sie müssen eine gewisse Konstanz reinbekommen. Also ich habe so O-Töne von Schein im Kopf, das können wir nicht nochmal machen. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen und so weiter. Und es ist dennoch passiert. Das ist ja so nicht gut.
Super vielschichtige Nummer. Das fängt oben schon an mit der Konstellation Watzke-Ricken. Damit geht es schon mal los. Ich glaube, du brauchst einen Sprecher, der die ganze Sache machen darf. Dann musst du dir ganz genau überlegen, was ist mein Umgang mit Nuri Sahin? Ja, je mehr du ihn stützt, umso größer werden die Zweifel in der Öffentlichkeit. Du sollst ihn jetzt auch nicht kritisieren, aber musst dich einen natürlichen Umgang mit ihm überlegen. Das gilt natürlich auch für seine Interviews mit diesem Ganzen. Das darf uns nicht nochmal passieren. Boah, dafür ist die Saison noch lang, um so einen Satz zu sagen, weil es könnte möglicherweise nochmal passieren. Aber ich bin eben auch bei Lothar, wenn du nicht sagst, als Borussia Dortmund, ich habe jetzt einen, den ich nicht als Führungsspieler bestimme. Das war ja bei Marco Reus auch so, der war lange da, aber er war nicht der Lautsprecher, er war jetzt nicht so der Superleader, man hat das immer reingedrückt. Das ist bei Emre Can leider eben auch so. Ja, du brauchst tatsächlich auf dem Feld irgendeinen, der die natürliche Autorität hat, den die auch komplett respektieren. Selbst wenn er nicht so einen guten Tag hat, darf der sagen, wir machen jetzt Folgendes und dann läuft die ganze Geschichte. Also hier sind bis drei Ebenen aufgezählt bei der ganzen Nummer. Die Saison ist noch lang genug, aber es ist viel Arbeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Thema, wie stark machst du Spieler? Emre Can haben wir jetzt ausgehend drüber gesprochen. Marcel Sabitzer, denke ich immer, ist so ein Typ, der landet dann auf dem Verschiebebahnhof und damit machst du ihn natürlich auch nicht so stark. Und das sind auch so Probleme, die sich dann irgendwie immer wiederholen.
Absolut. So, und auch der Trainer ist schon angesprochen worden. Und Max, da ist die Reaktion im Netz durchaus kritisch. Wie genau?
Ja, also nirgendwo anders ist, glaube ich, das Urteilsvermögen so schnell wie im Internet. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Trotzdem hätte ich aber gedacht, bevor ich mal reingeschaut habe, diese Champions-League-Auftritte, die hätten Nuri Sahin und seinem Team vielleicht ein bisschen mehr Kredit verschafft. Das ist aber nicht der Fall. Natürlich liegt der Quervergleich zum Vorgänger nahe. Und es wird häufig proklamiert, dass gesagt wird, es macht absolut keinen Unterschied, ob nun Sahin oder Terzic an der Linie stehen. Also kein Fortschritt, keine Veränderung zum Vorjahr. Umgemünzt auf den Kader finde ich auch interessant, dass dieser junge Herr hier anmerkt, dass Terzic kein Girassi, kein Groß und keinen fitten Matcher zur Verfügung hatte letztes Jahr. Also Stichwort Kader besser geworden, die Leistung aber nicht. Falls es überhaupt einen Sahin-Effekt gab, sieht der Nächste den jetzt schon als verpufft, greift aber auch die Mannschaft an. Also egal, wer an der Linie steht, die Jungs müssen es rausholen. Untrainierbare Haufen von Dieven und Schönwetterfußballern. Also das ist schon ein heftiger Angriff. Und um das Ganze nochmal mit ein paar Zahlen zu untermalen, habe ich noch diesen Tweet hier mitgebracht. 10 Punkte aus 6 Spielen in der Bundesliga und dabei nur gegen eine Top-5-Mannschaft gespielt. Auch das ein interessanter Punkt. Schlechtester Start in der Bundesliga seit 2014. Und vielleicht der schwerwiegendste und der diskutabelste Satz: Sahin hat die Kabine bereits verloren. Wäre ein sehr, sehr früher Zeitpunkt.
Ja, und ich glaube, es ist auch noch voreilig, das so
in den Raum zu stellen.
Absolut, man sollte da schon noch ein bisschen abwarten. Die Saison ist noch jung, haben auch die Länderspielpausen dazwischen. Ja, das ist natürlich für einen Trainer auch immer dann irgendwie ein Moment, wo du nicht weiterarbeiten kannst, wo du nicht den nächsten Schritt gehen kannst. Und das eigentlich nach dem zweiten Spieltag, erste Länderspielpause, nach dem sechsten Spieltag die zweite Länderspielpause. 14 Tage sind die Spieler weg, kommen dann wieder zurück, teilweise müde, ja, teilweise nicht nur durch die Überbelastung, sondern eben auch durch weite Reisen und so weiter. Und das ist ganz sicher nicht im Sinne eines Trainers, der im Endeffekt ja die neuen Spieler auch integrieren muss. Und die sind alle mit der Nationalmannschaft unterwegs. Und deswegen stottert es da wahrscheinlich immer noch. Aber trotz alledem, der Dortmunder Kader ist meisterschaftsverdächtig, was die Qualität des Kaders betrifft. Aber anscheinend hängt es doch noch immer wieder mit der Mentalität zusammen, wo man sagt, wir sind einfach da im Endeffekt nicht weitergekommen wie in den letzten 3-4 Jahren.
Es muss mehr Konstanz rein, aber Borussia Dortmund hat sich für einen jungen Trainer entschieden und wird sicherlich an ihm zunächst festhalten und ihm die Möglichkeit geben, das Ganze zu stabilisieren. Wir wollen gleich sprechen über den FC St. Pauli und die Pläne, über eine Genossenschaft Anteile an interessierte Fans oder Mitglieder zu verkaufen. Hochspannendes Projekt, gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über den FC St. Pauli, der zurückgekehrt ist in die Fußball-Bundesliga. Oke Göttlich heute bei uns zu Gast ist Sebastian Wolf vom Kicker, seit 10 Jahren Präsident. Was hat sich in dieser Zeit auch im sportlichen Sinne entwickelt?
Ja, das Spannende ist, der St. Pauli wird ja immer, auch immer noch, als der etwas andere Verein wahrgenommen. Und diese Genossenschaftsgeschichte ist ja auch so ein bisschen, du sagst es, anderer Fußball, es ist ein bisschen anders. Und trotzdem finde ich, gerade unter der in der Ära von Oke und seit Andreas Bornemann dazugekommen ist, ist der St. Pauli einfach auch sportlich sehr ambitioniert. Und man hat ja diesem Verein lange eine Ambitionslosigkeit vorgeworfen. Die sind halt happy, wenn das Stadion voll ist und alle irgendwie Party machen. Und ich finde, es wurde sich halt von den Verantwortlichen nicht gescheut, auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und das hat den Verein ja dahin gebracht, dass er momentan erstmals die Nummer 1 der Stadt Hamburg ist.
Aber das besondere Flair, Vinko Bečanić, hat sich der FC St. Pauli durchaus erhalten.
So bunt scheint die Sonne wahrscheinlich auch nur auf St. Pauli. Ein besonderer Verein, einer, der Spaß macht und Spaß hat. Was ihn aber nicht daran hindert, gleichzeitig ambitioniert zu sein.
Wir sind Aufsteiger und wir wollen gerne Bundesligist werden.
Womit wir beim Ernst des Lebens wären. So beginnt der 6. Spieltag in St. Paulis erster Bundesliga-Saison nach 13 Jahren. Und so geht er weiter. Und schon nach 16 Minuten kann man sich durchaus fragen.
Haben Sie heute gegen das kleine 1x1 der Bundesliga verloren?
Ja, man hat schon gesehen, dass Mainz es weiß, so wie Abstiegskampf ist.
Zwei individuelle Fehler sorgen früh im Spiel für kollektive Ernüchterung.
Ich finde, dass wir grundsätzlich einfach kein gutes Spiel gemacht haben. Ich möchte jetzt hier auch nicht schönreden. Ich finde aber, dass wir nach dem 2-0 eher eine Phase hatten, gerade so vor der Pause, wo wir zumindest zu Schüssen gekommen sind, aber Mainz immer wieder einen Fuß vorbekommen hat, wo der Torwart da war. Wir haben uns natürlich nicht die großen Chancen rausgespielt, aber wir haben so ein bisschen Druck ausgeübt.
Dieser ehrliche, selbstkritische, aber unaufgeregte Umgang mit sich selbst zeichnet diese Mannschaft aus. Diesen Verein, der wusste, dass nach der Euphorie des Aufstiegs die Arbeit erst so richtig beginnt. Und er wusste es auch. Oke Göttlich, seit jetzt 10 Jahren Präsident, der, kann man das so sagen, den Kiez-Club in die Moderne geführt hat.
Oke ist ein Glücksfall für St. Pauli und wir arbeiten wirklich sehr, sehr, sehr gut zusammen in den Jahren, jetzt in der 6. Saison. Auch in schweren Zeiten und sind wir da, glaube ich, recht eng zusammengerückt und haben jetzt, glaube ich, mit dem Aufstieg auch ein Stück weit uns beide und auch den Verein belohnen können. Und ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Oke.
Eine fruchtbare Zusammenarbeit, die auch beinhaltet, dass St. Pauli als erster Bundesligist die Gründung einer Genossenschaft als Weg zur Kapitalbeschaffung wählt. In Zeiten von Heuschrecken und Großinvestoren ein Modell mit basisdemokratischen Zügen, das zu diesem Verein und seiner Anhängerschaft auch besser passt als andere Lösungen. Eine sportliche Lösung allerdings fand die Mannschaft im Spiel gegen Mainz nicht mehr.
Mit dem 3-0 war dann alles durch und da, glaube ich, können wir uns auch vorwerfen, dass wir heute ja dann nicht mehr dran geglaubt haben.
0-3. Aber trotzdem etwas mitgenommen. Nämlich
dass wir die 100% brauchen, um zu bestehen. Und es reichen keine 95%.
Wenn's denn aber wie gegen Mainz mal nur 95% sind, dann, und das ist die große Stärke dieses Clubs, dann pfeift trotzdem keiner. Das ist schon fast ein bisschen heile Fußballwelt. Und die Sonne scheint auch nirgends so bunt wie auf St. Pauli.
Na, wenn das kein Anreiz ist, Anteile zu kaufen, also nochmal in Kurzform, 750 sollen die Kosten plus 100 über den Daumen gepeilt, so Verwaltungsgebühr und so weiter. 30 Millionen erhoffen Sie sich davon zu erlösen. Wer hatte eigentlich die Idee?
Wir haben seit knapp 10 Jahren, auch schon mit Andreas Rettig, als er bei uns in der Geschäftsführung mit war, immer drüber drauf rumgedacht, wie können wir ein alternatives Modell schaffen, weil das Wesentliche ist ja, es gibt eigentlich kein Modell, was besser zum FC St. Pauli passt, wo die Leute in ein Verantwortungseigentum gehen. Und das ist auch übrigens was Gesellschaftliches, was, wofür der Fußball für uns ja auch steht. Der Fußball ist eine gesellschaftliche Kraft. Und ich finde, das Thema Genossenschaft ist etwas, was auch bei Kindergärten, Wohnungsbaugenossenschaften, Elektrizitätswerken und so weiter dazu helfen kann, dass die Leute und die Bürgerinnen mit in die Verantwortung kommen können. Weil wir haben ja im gesellschaftlichen Zwist momentan immer dieses Thema, oh, die da oben haben irgendeinen Fehler gemacht. Egal, ob das die Investoren oder eben auch die Politikerinnen oder Politiker sind. Und mit in die Verantwortung zu gehen, sein Verein in diesem Fall mitzugestalten, das ist das Thema der Genossenschaft. Und selbst wenn Lothar 1 Million Anteile als Genosse kaufen würde, bei uns hätte er nur eine Stimme, genau wie ich, wenn ich nur einen Anteil kaufen würde. Das würde vielleicht unsere Kapitalverhältnisse irgendwie darstellen im Realleben, aber in der Genossenschaft ist es eben so, dass wir eben einfach sagen, Lothar und ich haben gleichermaßen viele Stimmen und ich freue mich, wenn möglichst viele Leute auch aus dem Ausland gegebenenfalls.
Mit wie viel rechnen Sie?
Wir rechnen schon. Unsere Mitgliederanzahl ist 45.000. Also wir peilen tatsächlich ein mindestens volles Stadion von knapp 30.000 peilen wir an und würden uns über jeden mehr natürlich auch freuen. Gleichermaßen deckeln wir das Thema auch. Also ab einer Größenordnung um die 35, 38 Millionen würden wir auch zumachen, weil die Genossenschaft nicht nur das Thema Stadion jetzt wie zunächst abdecken kann, sondern wenn du weitere Investitionsprojekte irgendwann hast, dann kann es auch sein, dass man damit andere Projekte auch noch weiter finanziert. Man kennt es eben von Genossenschaften, die zum Beispiel in der Aufforstung oder ähnliches tätig sind. Die kümmern sich erstmal um den Regenwald A, dann kommt der Regenwald B, sodass eben auch das Thema immer weiter sozusagen kommt. Und wichtig ist auch, ist ein Geschäftsmodell dahinter. Deshalb hat Lothar auch recht, er muss erst genau überprüfen, ob er 750 Euro für den Anteil investieren will, weil es ist natürlich ein Finanzprodukt. Und es ist am Ende auch etwas, wo man sagen kann, die Leute bekommen auch etwas zurück. Wir betteln nicht um Geld.
Also es soll eine Rendite geben.
Sondern es kann eine Rendite geben, wenn die Genossinnen auf der Generalversammlung dann entscheiden, was mit dem Überschuss geschehen soll. Der Überschuss generiert sich daraus, dass der Verein natürlich weiterhin das Stadion mieten wird und eine Pacht zahlt. Und dementsprechend gibt es ein Geschäftsmodell.
Gut, wie wollen Sie denn verhindern, dass sozusagen die aus Ihrer Sicht falschen Leute sich da in irgendeiner Form einkaufen? Also lustig jetzt irgendwelche HSV-Fans, weniger lustig Menschen, die vielleicht politisch auf der anderen Seite des Korridors
stehen? Ja, also es ist übrigens wie im e.V. auch. Es ist eigentlich viel einfacher, einen eingetragenen Verein zu übernehmen, wenn man denn einen bösen Gedanken hätte, weil man dort kein hohes Eintrittsgeld, in dem Fall die 750, 850 Euro, einbezahlen müsste. Gleichermaßen haben wir natürlich mehrere Mechanismen, wo man natürlich sehen kann, was passiert, wenn jetzt aus einem Postleitzahlengebiet nun unheimlich viele gleichermaßen einsteigen würden. Der Vorstand einer Genossenschaft hat übrigens auch wie in einem eingetragenen Verein immer die Möglichkeit zu sagen, diesen Kollegen oder diese Kollegin möchten wir bitte nicht aufnehmen. Und das ist dann letztlich natürlich die Möglichkeit, das auch zu verhindern.
Aber Sie können nicht jeden Einzelnen sozusagen überprüfen?
Nein, es werden schon Überprüfungen stattfinden, aber jetzt nicht. Es sind ja keine Gesinnungstests, die wir da durchführen. Also jetzt so weit wird es da nicht kommen. Aber es ist auf jeden Fall so, klar, wenn es Ungereimtheiten oder Unregelmäßigkeiten gibt, die uns auffallen, da gibt es technische Lösungen für und andere, dann werden wir natürlich auch genauer drauf gucken. Wichtig ist dabei, die Genossenschaft ist eine eigenständige Organisation. Wir haben einen total tatkräftigen Vorstand, bei dem ich mich bedanke. Die machen das alles ehrenamtlich und da hat der Verein in dem Sinne keine Handhabe drauf. Der Verein ist aber natürlich über den Satzungszweck der Genossenschaft eng mit der Genossenschaft verwoben.
Passt das zum FC St. Pauli?
Ich finde ja. Also wirklich, also alleine die Kreativität, das ins Leben zu rufen, ist mal das eine. Du hast das Risiko angesprochen. Man muss halt schon schauen, weil mittlerweile gibt es halt dann eine größere Anzahl von finanziellen Haifischen als vorher eben auch, die aus welchen Gründen auch immer da rein wollen, irgendwie was machen wollen. Aber wenn du halt weißt, ich werde in mittelfristiger Zeit jetzt nicht die riesen Geldtöpfe aufmachen, um mir Dinge leisten zu können, die ich gerne hätte, ist das eine super kreative Lösung. Und was wir ja schon immer gesagt haben, mit Kult und dem ganzen Unterstützung drumherum, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es funktioniert.
Wie ist die Reaktion in Hamburg nach deiner Wahrnehmung rund um den Verein?
Die ist positiv und ich finde das, was Kai gerade sagt, dass es dieses passend zu St. Pauli ist, ist halt eigentlich so ein Symbolbild dafür, für diesen Spagat, dass St. Pauli natürlich auch eine Firma ist und auch gewinnoptimierend arbeiten muss und gleichzeitig trotzdem immer noch diese etwas anderen Wege wählt. Deswegen passt es perfekt.
Lothar, wie findest du es?
Ja, hört sich alles gut an, alles spannend und ich glaube, das wird ein Erfolgserlebnis für St. Pauli werden. Also wie? Ich sehe da gute Chancen.
Wie haben Sie denn die Resonanz bisher wahrgenommen? 3-2 für die Bayern übrigens, Olysee.
Also die Resonanz ist wirklich großartig und was eben das Spannende dabei ist, die Leute haben ein Interesse daran, mitzumachen. Und das bei den anderen Modellen, Ausgliederungen, ob das nun mit großen Firmen oder mit großen Investoren ist, klammert ja die Menschen, um die es ja eigentlich geht, die bei uns ins Stadion gehen, die Fans bei knapp 19 Millionen Sympathisanten, die der FC St. Pauli hat, zumindest statistisch erwiesen, ist es doch so, dass man sagen muss, was tun wir auch für die? Wo können sie mitmachen? Wo können sie wieder mit agieren? Und bei uns ist eben eine Mitmachkultur. Der FC St. Pauli ist in seiner Historie vor 40 Jahren im Grunde genommen ja nochmal neu gegründet worden durch seine Mitglieder, durch seine Fans, die wahnsinnig viel für Geflüchtete, für Menschen, die diskriminiert werden, tun. Und es ist für die Menschen wichtig, in diesem Stadion mit diesem Verein mitzuagieren. Das ist manchmal natürlich mit viel Kommunikation verbunden, aber es passt zu uns und es ist etwas, wo wir sagen können, und das ist das Spannende, dass die Leute bei uns eben auch feststellen, ja, wir sehen, der FC St. Pauli entwickelt sich weiter. Wir sehen, es gibt einen großen wirtschaftlichen Gap. Und wie können wir auch ein Stück weit dazu beitragen, dass wir, und das ist ja unser Ziel, als FC St. Pauli andersartig sind und unsere andersartige Stimme möglichst auf der größtmöglichen Plattform Bundesliga präsentieren können.
750 Euro sind aber auch nicht wenig für Menschen mit kleinem Geldbeutel. Haben die eine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form das auf Raten zu leisten?
Genau, es gibt ein Ansparmodell. Da kann man innerhalb von, ist es noch nicht ganz klar, ob 12 oder 24 Monate eben diese 750 Euro ansparen. Sie sind ab dem ersten Moment Genosse, aber erst stimmberechtigt, wenn voll eingezahlt ist.
Okay, gut. Und also die, um das nochmal klar zu machen, also die erhofften 30 Millionen würden jetzt nicht in einen Star oder zwei investiert, sondern erstmal einfach insgesamt in die finanzielle Basis.
Leider steigen die Preise ja auch immer weiter. Also damit würde man selbst nicht so viel kriegen. Ja. Für uns ist das Allerwichtigste, wir wollen uns bilanziell einmal gesund stellen, ganz gesund. Wir haben natürlich noch Verbindlichkeiten auf dem Bau des Stadions als kleiner Verein. Und wir haben natürlich auch in den Corona-Zeiten ordentlich gelitten. Und das einmal gerade zu stellen, hilft uns sozusagen, um dann weitere Investitionsvorhaben natürlich auch deutlich besser wieder angehen zu können. Aber auch im Sport, und das ist ja auch Andreas Bornemann zu Recht wichtig, zu sagen, wie können wir uns denn auch sportlich weiterentwickeln? Weil die Tabelle ist eigentlich zementiert durch die Segmente, die wir in der Geldverteilung haben.
Sie haben gestern vom unfairen Wettbewerb am Tisch gesprochen. Wie haben Sie das gemeint?
Genau, es ist ja einfach so, wir haben 3 bis 4 Segmente in der Bundesliga und um sich in den nächsthöheres Segment zu bewegen, einfach anschaulich dargestellt, es gibt 4 Teams, die sind ungefähr in der gleichen wirtschaftlichen Größenordnung in Segment 4. Das ist Bochum, Heidenheim, St. Pauli und Kiel. Und diese 4 um ins nächste Segment zu kommen, haben eine jährliche Kaderkostendifferenz von circa 30 Millionen zu Mainz, Augsburg, das ist dann das Segment 3. Dann hast du das Segment 2, die europäischen Aspiranten, nenne ich sie jetzt mal. Und dann hast du das Segment 1 mit den Champions League Aspiranten. Und über die Differenz brauchen wir ja gar nicht nachzudenken, sondern du musst dich ja wirtschaftlich immer versuchen, wir haben unser Ziel ursprünglich Top 25. Wir sagen jetzt, wir sind Aufsteiger und wollen Bundesligist werden. Das heißt, wir ordnen uns irgendwo bei 18 ein. Wir wollen jetzt nicht Tabellen 18er werden, nicht falsch verstehen. Aber wir müssen sehen, wir wollen gerne häufiger Bundesliga spielen als zweite Bundesliga. Dann musst du aber auch in allen anderen Segmenten gucken. In deinen Kostensegmenten, in deinen Kaderkostensegmenten, in deinen Merchandising-Einnahmen, in deinen Ticketing-Einnahmen und so weiter. Schaffst du diese Zielsetzung? Und wenn nein, wie kommst du dahin? Und dazu ist die Genossenschaft ein ganz wichtiger Hebel und ganz wichtiger Faktor. Und ich hoffe auf große Unterstützung.
Lothar, hat der FC St. Pauli nach deinem Eindruck von gestern sportlich aktuell das Zeug, die Klasse zu halten?
Ja, auf jeden Fall. Sie spielen gegen den Abstieg. Das, glaube ich, ist aber nichts Neues. Auch nicht für die Fans und für die Verantwortlichen beim FC St. Pauli. Aber es hat Mannschaften immer wieder gegeben, die dann eben aufgrund dessen, dass zwei noch schlechter waren, zumindest am Anfang erst mal zwei, dann hast du dieses Play-off-Spiel, dass da immer dann noch Mannschaften über den Strich gestanden sind, die man vielleicht vorher als Absteiger einkalkuliert hat oder getippt hat. Und St. Pauli hat es gezeigt. Ich gehe jetzt nicht von dem Spiel gestern aus. Da hat man ja auch im Endeffekt dann mitgespielt. Aber mehr war dann eben auch nicht mehr möglich aufgrund der Situation, die wir jetzt schon geschildert haben. Nee, St. Pauli hat gegen Leipzig ein super Heimspiel gemacht. Also da haben sie es gezeigt, dass sie Bundesliga können. Und zwar gegen einen Champions-League-Teilnehmer. Dann hat man bei einem Verein, der international in den letzten Jahren gespielt hat, häufig gespielt hat, 3-0 gewonnen. Also dann sollte man auch Bundesliga können. Aber wie gesagt, da muss vieles passen.
Ja. In Freiburg zum Beispiel haben die Außenspieler Saad und Afolayan geglänzt, die auch Aufstiegshelden sind. Warum hat der Trainer eine gewisse Zeit gebraucht, um zu erkennen, dass die beiden in der Startformation gar nicht so schlecht aufgehoben sind?
Na, ich glaube, der Trainer hat eine bestimmte Idee gegen den Ball. Das hat Oke gerade sehr richtig gesagt. Unter Fabian Hützler hat die Mannschaft in der zweiten Liga einen fantastischen Ballbesitzfußball gespielt. Und dass dieser nicht 1-1 so zu übernehmen war in der Bundesliga gegen eine höhere Qualität an Gegnern, das war relativ vorhersehbar. Die Idee von Alexander Blessin war, mit mehr Kompaktheit im Mittelfeld dem zu begegnen. Ich glaube aber schon, dass St. Paulis Kader am Ende wahrscheinlich genau zwei Unterschiedsspieler hat. Das sind Elias Saad und Oladapo Afolayan aus meiner Sicht. Und ich glaube, eine Mannschaft wie St. Pauli kann es sich halt schwer leisten, auf solche Spieler zu verzichten. Und ich bin auch komplett bei Lothar, was das gestrige Spiel anbelangt. Ich fand, dass St. Pauli in den ersten drei Spielen weiter vom Erfolg weg war als gestern. Das hört sich blöd an nach dem 0-3. Mhm. Aber es waren halt zwei individuelle Böcke. Und aus dem Spiel heraus hatte man ja eigentlich bis in die 60. Minute hinein das Gefühl, eigentlich ist St. Pauli dran. Und ich glaube auch im Übrigen, dass St. Paulis Substanz zum Beispiel viel höher ist als bei den letzten beiden Aufstiegen damals unter Holger Stanislawski zum Beispiel. Also da war St. Pauli krasser Außenseiter. Diesmal sind sie Außenseiter. Aber ich glaube schon, mit der Chance drin bleiben zu können.
Wie schätzt du die Substanz ein von Pauli?
Ja, genauso. Ich bin gespannt, wie schnell es der FC St. Pauli schafft, eine eigene Identität aufzubauen. Bei all dem, wir sind anders, wir sind die Piraten, wir sind Aufsteiger. Dann kommen aber ein paar um die Ecke, die sagen, ja, Moment mal, wir messen euch aber an dem, was wir in der zweiten Liga unter Hürzeler und boah, wie modern und was machen die da alles? Die Spieler übrigens auch, ja, die gelobt worden sind für das, was sie da konnten. Jetzt gehst du in die Bundesliga und musst erstmal sagen, ich muss aber vier Schritte zurück. Ja, wenn ich das mache, was ich in der zweiten Liga gemacht habe, dann kriege ich gegen Mainz nicht 3, sondern kriege ich gegen Mainz 8. So, und das ist so ein Spannungsfeld, das gucke ich mir halt sehr genau an. Blessin, finde ich, hatte gar keine andere Wahl, als irgendwas anders zu machen. Dieser Schattenhürzler, dieser Name Hürzler, dieser Hürzler Fußball ist da, ist im Kopf drin. Der musste irgendwas anders machen, um sich erstmal anzumelden bei den Spielern, hatte ich das Gefühl. Und da geht es mir jetzt eben darum zu schauen, wie kriegen die all das, was sie gut machen, richtig eingeordnet, aber wie kriegen sie all das, was sie eben auch noch nicht so gut können? Ich will halt nicht wieder so ein Ding haben wie vor 13 Jahren, als man als Außenseiter, eine ganze Saison als Außenseiter durchgelaufen ist und eigentlich außer Außenseiter nichts gewesen ist. Und jetzt wäre es eigentlich ganz cool, wenn das mal so hinhaut, dass man sagt, okay, naja, die Karte haben wir jetzt gespielt und jetzt fangen wir an und sind Teilnehmer zumindest.
Ja, deshalb, wir sind auch ganz bewusst dabei, nicht zu sagen, dass das irgendwie ein Unfall gewesen ist, dass wir jetzt aufgestiegen sind. Das war wirklich eine kontinuierliche Arbeit über Jahre, die da stattgefunden hat. Und unser Team hat sich qualifiziert, in dieser Bundesliga zu spielen. Wir haben auch die Spieler, die sich übrigens noch weiterentwickeln, auch in dieser Liga bei höherem Niveau. Und ich will gar nicht davon sprechen, dass wir Schritte zurückgehen. Das wird mir dann immer ein bisschen zu sehr überhöht. Selbstverständlich, Fabian Hürzel ist ein riesiger Trainer, dem wir unfassbar dankbar sind.
Darf ich einmal ganz kurz, vermissen Sie den?
Nee, es ist tatsächlich so, dass er natürlich ein Riesentrainer ist. Aber ich sage auch, Fabian Hürzel hat ja noch nicht verloren. Ja? Also und in dieser ersten Bundesliga hätte er beim FC St. Pauli viel mehr wahrscheinlich verloren.
Heißt das, Sie hätten Sorge gehabt, dass sein Umgang mit Niederlagen möglicherweise nicht ganz ideal gewesen wäre?
Dass das möglicherweise auf jeden Fall eine neue Herausforderung für ihn gewesen wäre. Alexander Blessin ist ein Trainer, der schon viel mehr miterlebt und mitgemacht hat. Und deshalb ist auch kein Schritt zurück. Ich würde sogar sagen, unsere Spieler lernen noch mal eine Ergänzung und noch mal mehr hinzu, nämlich dieses Spiel, was wir jetzt auch ja gesehen haben, was viel intensiver ist, viel laufintensiver, viel physisch intensiver in dieser ersten Bundesliga nochmal als in der zweiten tatsächlich, auch ein bisschen noch kompakter zu sein, wobei man Fabian da auch sagen muss, das war seine oberste Prämisse, kompakt stehen, Ballbesitz, Fußball und dann trotzdem nur Alexander Blessin ist eben ein bisschen mehr auf der...
Einmal noch zu Hürzler, der ja schon ein Riesentrainertalent ist. Es war klar, dass er bei einem entsprechenden Angebot, dass sie zumindest Verhandlungsbereitschaft signalisieren. Sind Sie dennoch in der Phase kalt erwischt worden?
Nein. Also es ist tatsächlich so, und das muss man wirklich mal mit Fabian und auch Andreas Bornemann und alle, die daran beteiligt waren, sagen, wir wussten alle, dass Fabian große Ambitionen hat. Das hat er auch immer offen gesagt. Und das ist auch vollkommen gerechtfertigt. Es hat sich in den Verhandlungen, das war ja nun allseits bekannt, alles ein bisschen hingezogen, wo wir als Verein schon auch nochmal darauf hingewiesen haben, Fabian, wir haben dir als junger Trainer die Chance gegeben, erste Profitrainerstation. Es wäre also dementsprechend sehr sinnvoll, wenn du das tust, was wir als FC St. Pauli grundsätzlich tun. Es gibt keine Ausstiegsklauseln bei uns und deshalb würden wir dich bitten, darauf eben auch zu verzichten. Er hat es nachher getan, dafür danken wir ihm letztlich am Ende auch.
Ja. Hätten Sie das in einem Oktober auch gemacht oder war das da fast schon die letzte Möglichkeit, damit Sie überhaupt noch hätten reagieren können?
Nee, also wir waren von vornherein klar, also die, und das war auch mit Fabian und auch mit der Agentur immer besprochen, was unsere Wünsche sind. Und dementsprechend war auch irgendwann klar, wenn jetzt einer ein absoluter Top-Club anklopfen würde. Und ich sage jetzt mal, das wären in Deutschland wahrscheinlich 5, 6 Clubs gewesen. Mehr wären es in Deutschland übrigens nicht gewesen. Sonst wäre, glaube ich, so wie ich höre, wohl bei uns geblieben. Und als Brighton kam, war uns sonnenklar, dass wir sofort in die Gespräche einsteigen werden, weil De Zerbi ist ein großes Vorbild von Fabian Hürzeler. Und es ist eine große Chance in Brighton, die einen große Investitionsmöglichkeiten haben, über 200 Millionen für Spieler ausgeben zu können und dort in der Premier League zu reüssieren. Da wünsche ich Fabian wirklich alles Gute und das meine ich von ganzem Herzen. Er ist da wirklich ein guter Trainer und wird auch seinen Weg gehen.
Hat Elias Saad ein Preisschild, möglicherweise auch im Winter?
Also das glaube ich nicht und so wie ich Andreas Bornemann kenne, weiß ich auch, dass jeder, der anfragt, auf jeden Fall spannende Verhandlungsrunden führen dürfte.
Das heißt, er wäre im Winter sozusagen unverkäuflich oder ist es bei einem entsprechenden Preis vorstellbar, dass Sie darüber nachdenken?
Wir arbeiten und denken nicht in solchen Labels verkäuflich, unverkäuflich, weil das entspricht nicht der Realität. Wenn Bayern München auf einmal auf die Idee kommt, Elias Saad für 25 Millionen oder was auch immer zu kaufen zu wollen, dann werden wir mit Sicherheit darüber ein Telefonat haben, Andreas Bornemann und ich. Wenn das nicht passieren sollte, dann werden wir auch mal nicht telefonieren.
Okay, ist das der spannendste Spieler, den St. Pauli hat, auch wenn er gestern nicht so glänzen konnte?
Ja, er ist in aller Munde, würde ich sagen. Aber auch da, auch diesen Spieler nicht zu stark hypen. Ja, ist das Gesamte, was funktioniert in St. Pauli. Und dann profitiert der eine oder andere halt ein bisschen mehr. In dem Fall Saad ist derjenige, der profitiert, auch am Spielstil, wie man jetzt dann wieder gespielt hat mit dem Konter. Schnelligkeit hat er ja. Ja, Torinstinkt hat er auch. Und natürlich ist es ein interessanter Mann. Aber er soll jetzt mal seine Erfahrung bei St. Pauli, bevor man ihn ein Preisschild dranhängt.
Elias Saad ist ja auch, finde ich, so ein Musterbeispiel dafür, wie die Substanz auf St. Pauli sukzessive erhöht wurde, obwohl er nun ausgerechnet eher aus der Regionalliga kam, aber es sind ja viele Spieler...
Aus Norderstedt. Ja, genau.
Das ist dir wichtig, ne?
Ja. Nein, ich habe jetzt zu Norderstedt gar keine nähere Beziehung, aber für die, die es nicht wissen.
Ja. Trotzdem hat St. Pauli einfach in den letzten Jahren...
Ich habe nicht bei Norderstedt gespielt.
Ich dachte, das wäre dein Bezug. St. Pauli hat einfach in letzter Zeit, wir haben gerade über Omar Mamouche gesprochen, einfach viele Spieler durchgeschleust, die dann vielleicht auch nur auf Leihbasis da waren, die aber die Substanz im Verein erhöht haben, in der Mannschaft erhöht haben und die natürlich auch gezeigt haben, was da entsteht, dass es sich lohnt als junger Spieler, Leo Östigard, Viktor Gyökeres, es lohnt sich, da hinzugehen, da einen nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, auch diese Geschichte mit Fabian Hürzler hilft St. Pauli ja, eine nächste Stufe zu erklimmen. Wenn ein Trainer vom FC St. Pauli in die Premier League direkt wechselt, dann sind das Dinge, die diesen Verein insgesamt voranbringen, nicht nur monetär.
man kann ganz klar sagen, ein Trainer, und wir sind so happy, Alexander Blessin zu uns holen zu können, das wäre vor 5-6 Jahren nicht möglich gewesen. Ein Trainer von der Konstellation von Alexander Blessin wäre zum FC St. Pauli vor 5-6 Jahren nicht gekommen. Und das ist für uns tatsächlich diese sukzessive Weiterentwicklung. Und es ist natürlich aber auch da eine kurze Systemkritik, die muss man vom FC St. Pauli immer mal bekommen, bei immer mehr Multi-Club-Ownerships, die es gibt, wo immer mehr Investoren viele Clubs unter sich vereinen, werden alle 15-, 16-, 17-Jährigen momentan in irgendwelche Farmen gesteckt, entschuldigt bitte diesen Ausdruck, werden dort weiter gepimpert und wer dann nicht gut dreht, der geht dann eben nicht zum Mutterverein, sondern wird dann irgendwo andershin abgeschoben, sind aber alle unter Vertrag. Und dementsprechend ist auch eine Jugendentwicklung für Clubs, die diese Modelle ablehnen, immer schwieriger, junge Talente an sich zu gewinnen, weil sie eigentlich nur noch in einem Inner Circle von den RBs oder anderen gedreht werden.
Das fängt ja schon bei den 10-Jährigen an. Ich war ja jetzt 2 Jahre D-Jugendtrainer.
Du hast es erlebt.
Ja, also beim Verein will keiner mehr spielen, die wollen NLZ spielen. Oder BOL. Also nicht mehr beim, sage ich jetzt mal, ja, nicht mehr beim einfachen Verein, sondern es muss dann was Besonderes sein. Und da sind die Eltern ja auch dahinter. Und das fängt mit 10 Jahren an. Also wenn du einen Spieler hast, der sagst, hey, du spielst hier beim Verein X, bei einem Club, da kommt jemand von der NLZ, der NLZ dabei ist oder spielt in der Bezirksoberliga, dann sind die Spieler weg. Und so ist dieses Beispiel dann 5 Jahre später noch intensiver, ist ja ganz klar. Ja, ich gehe zu Paris Saint-Germain, bin aber erst mal 3-4 Jahre bei irgendwelchen Clubs, die mit Paris Saint-Germain zusammenarbeiten.
Genau. Jetzt haben wir den FC St. Pauli ausführlich beleuchtet. Spannendes Modell, werden das weiter begleiten. Und gleich sprechen wir unter anderem darüber, dass Bayer Leverkusen gegen Holstein Kiel eine Führung noch aus der Hand gegeben hat und beschäftigen uns dann noch intensiver mit den Bayern, die zur Stunde bei Eintracht Frankfurt 3-2 führen. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Bayer Leverkusen. Gestern nur 2-2 gegen Holstein Kiel, kurz und knapp. Kai, hättest du den Kielern das zugetraut, in Leverkusen ein 0-2 aufzuholen?
Nein.
Warum nicht?
Das hat wenig mit der vermeintlich fehlenden Kritik, Qualität von Kiel, als vielmehr mit der im vergangenen Jahr mehrfach unter Beweis gestellten Qualität von Leverkusen zu tun, die mir in dieser Saison aber außer bei dem späten Tor gegen Wolfsburg noch nicht so richtig erscheint.
Die Kieler begleitest du auch. Wie wichtig war das für die, gestern mal so einen Erfolg zu feiern? Man dachte ja am Anfang, sie gehen unter.
Total wichtig. Also die haben ja davor schon in Bochum 2-2 gespielt. Das war aber irgendwie so ein Gegner auf Augenhöhe, wo man fast einen Punkt holen musste, um bei der Musik zu bleiben. Das war jetzt nach diesen Spielen gegen Bayern und Frankfurt, wo es ja wirklich defensiv eklatante Mängel gab, ein ganz, ganz wichtiges Signal. Auch vor allem, dass sie es geschafft haben, in der zweiten Halbzeit tiefer zu stehen, besser zu verteidigen. Sie haben einfach dieses Spiel verändert und eigentlich eine Facette gezeigt, die ihnen bisher abgegangen ist. Also zurückzuziehen, tiefer zu stehen und dann Umschaltmomente zu haben, das war bisher eigentlich gar nicht so das Kieler Spiel. Dass ihnen das gelungen ist, könnte tatsächlich für sie ein ganz großer Wendepunkt oder Knackpunkt dieser Saison sein.
Und man fragt sich natürlich, warum Bayer Leverkusen nicht in der Lage ist, eine solche Führung ins Ziel zu bringen und sich im Moment auch nicht Frank Buschmann auf so Last-Minute-Qualitäten verlassen kann.
Nach Spielen gegen Bayern und Milan ist der Auftritt gegen einen Aufsteiger auch Kopfsache, so Xavi Alonso vor dem Spiel Bayer Leverkusen gegen Holstein Kiel. Und der Kopf passte bei den Gastgebern, beim deutschen Meister der Vorsaison, Boniface, mit der Führung in der 4. Minute. Dann Holstein-Keeper Weiner mit einem dicken Patzer und das wird von Bayer Leverkusen bestraft. 8. Minute, Jonas Hofmann mit dem 2-0. Es lief alles in Richtung des Titelverteidigers. Bis kurz vor der Halbzeitpause, dann Geschwill mit der Schulter und dem Anschlusstreffer. Und plötzlich wurde dieses scheinbar so klare Spiel zu einer engen Angelegenheit. Schiedsrichter Hartmann entschied in dieser Situation korrekterweise auf Strafstoß für die Kieler. Und Fiete Arp machte das 2-2. Holstein Kiel holt den 2. Punkt seiner Bundesliga-Geschichte, ausgerechnet beim deutschen Meister in Leverkusen.
Das ist ein Rückfall in dem Falle, dass du solche Spiele, ohne jetzt Kiel schlecht machen zu dürfen, darfst du keine Punkte liegen lassen. Vor allem, wenn du 2-0 führst. Also das geht nicht. Das müssen wir viel, viel, viel besser machen. Das müssen wir viel seriöser spielen. Sowohl offensiv, indem wir Tore machen wollen, und defensiv, dass wir einfach nicht 2 Gegentore bekommen. Und das ist, insgesamt dann viel, viel zu wenig. Und ja, dann sieht man, dass man gegen Kiel dann schon Punkte lässt. Und das darf uns so nicht passieren. Und das ist uns schon des Häufigeren diese Saison passiert bis jetzt.
Ja, und Lukas Radetzky hat im Anschluss an das Spiel beispielsweise auch gesagt, es hat bei uns einfach nicht Klick gemacht. Wir sind Meister geworden, weil wir in der vergangenen Saison wie die Verrückten darum gekämpft haben. Und diese Gier im positiven Sinne, die fehlt uns jetzt aktuell. Max Zielke war gestern für uns als Interviewer dort im Einsatz. Welchen Eindruck hattest du auch von der selbstkritischen Fähigkeit sozusagen der Leverkusener?
Also ich kann erstmal bezeugen, es gab Nachspielzeit. Ja. 5 Minuten gab es obendrauf. Daran konnte es nicht liegen. Und ehrlich gesagt, so nach 8 Minuten, nachdem es dann 0-2 stand, aus Kieler Sicht, habe ich mich vom Wort Überraschung verabschiedet. Und dann haben die Dinge irgendwie so ein bisschen ihren Lauf genommen. Kai hat eben gesagt, nach dem 0-2 hätte den Kielern nicht mehr zugetraut, zurückzukommen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, ich hätte auch nach dem 1-2 Anschlusstreffer kurz vor Halbzeitpfiff nicht geglaubt, dass die Kieler nochmal zurückkommen, weil ich halt dachte, die Leverkusener, die kriegen jetzt eine Ansage in der Halbzeit von Alonso, weil nach dem 2-0, das war ein bisschen selbstgefällig, arrogant würde ich nicht sagen. Das Wort schwebt da auch jetzt ein bisschen über den Leverkusen. Aber diese Selbstgefälligkeit, die sich eingeschlichen hat, die war schon auffällig. Und Ratlosigkeit hat sich breit gemacht. Und ich glaube, wenn man über Wochen, über Monate immer gesagt bekommt, die Nachspielzeit, das ist eure Zeit, spätestens da klappt's, dann fängt man vielleicht auch als Spieler an, irgendwann das zu glauben und das zu übernehmen.
Dankeschön, Lothar. Warum ist Leverkusen noch nicht so im Flow wie in der vergangenen Saison? Ist der Umgang mit Erfolg doch schwieriger als gedacht?
Ja, es fehlen nur einige Prozente. Ne? Wir nehmen ein Beispiel. Vor 6 Monaten hat sich Bayern München nach Leverkusen gerichtet. Vor einer Woche hat sich Leverkusen nach Bayern taktisch gerichtet. Also ist da schon wieder was verschoben worden. Ja? Dieser Gedanke, ich richte mich nach jemandem. Bayer Leverkusen letztes Jahr hat sich nach gar keinen gerichtet. Also sie waren selbstbewusst, die waren überzeugt. Ja, und da ging auch alles. Dass sie nicht wieder so eine Saison spielen, der letztes Jahr, ich glaube, das war nicht nur ihnen klar, sondern es ist auch uns klar. Ja, da immer letzte Minute und alles Mögliche. Und gestern, wie gesagt, da waren sie zu sicher. Habe ich auch schon erlebt als Spieler. Ja, du führst, hast das Spiel im Griff, denkst, du kannst einen Schritt weniger machen und dann wieder den Schalter umzuschalten. Das geht schon mal gar nicht
mehr. Wirkt ein bisschen schludrig, finde ich.
Ja, das waren wir beim Champions League Endspiel 1987 mit Bayern München gegen FC Porto auch in Wien. 1-0 geführt, Porto ist nicht über die Mittellinie gekommen. Haben wir gedacht, ja, in der zweiten Halbzeit, das gewinnen wir eben 1-0 und schaukeln wir über die Zeit und zum Schluss hast du 2-1 verloren.
Dann kam Magier mit der Hacke.
Ja, und dann hast du Pokalspiele so mitgemacht gegen Vestenbergs Kreuth. Ja, da hast gedacht, okay, dann führt halt der Drittligist, Viertligist mal 1-0, das klappt schon irgendwie. Aber dann klappt es eben nicht und dann kommt der Druck und dann wirst du nervös. Und dann passieren eben Dinge, wie gestern auch in Leverkusen, dann klappt es eben nicht mehr mit der 95. Minute mit dem entscheidenden Tor. Auch wenn man vielleicht häufig im Strafraum war. Aber man hat dann eben auch nicht nur den Moment, sondern auch nicht das notwendige Quäntchen Glück.
Aber wie dreht man den Trend dann wieder um?
Ja, dafür haben Sie ja mit Xabi Alonso einen Trainer, der im Endeffekt das ja auch erfahren hat am eigenen Leib. Er hat ja auch nicht alles gewonnen. Da gab es auch Momente, ähnlich wie ich gerade erzählt habe, von meiner Karriere. Und die Mannschaft muss wieder kapieren, dass im Endeffekt das Erste ist, dass man wieder fokussiert, konzentriert ist, miteinander kompakt ist, den letzten Meter auch energisch geht und nicht dann schon ein bisschen die Handbremse anzieht. Und das hat mir gestern so ein bisschen auch gefehlt, vor allem ja nach dieser 2-0-Führung. Auch da die Gier, 3-4-5-0 das Spiel zu gewinnen, weil das wäre ja möglich gewesen, wenn man die Qualitäten beider Mannschaften sieht. Aber da hat der Kopf nicht mehr mitgespielt und deswegen hat man 2 wichtige Punkte liegen gelassen.
Ich behaupte sogar, dass die Mannschaft lernen muss, dass es normal ist, mal ein Spiel zu verlieren, dass diese vergangene Saison eine absolute Ausreißersaison gewesen ist und dass selbst so gute Mannschaften wie Bayer Leverkusen in einer Saison schon mal 3 bis 6 Pflichtspiele verlieren können in allen möglichen Wettbewerben und trotzdem um Titel mitspielen. Und da kommen sie mir so ein bisschen vor, das ist ein bisschen sehr hart, da frage ich, wie so ein trotziges Kind, was dann nicht bekommen hat, was es will und bockig ist. Wenn ich mir dann die Interviews gerade hinterher anhöre, finde ich das schon sehr merkwürdig, auch Schaka dann Andrich über seinen Torwart. Also da habe ich immer so, puh, ja, den fehlt tatsächlich so dieser Umgang mit einer Niederlage. Das heißt, ich habe da keinen Bock drauf. Ja, ich habe trotzdem verloren, aber ich ziehe genau die Lehren daraus, die es braucht, um eine Woche später dann halt wieder zu gewinnen. Im Moment wirken sie, als ob sie damit ein Problem haben mit einer Niederlage.
Und es gab ja Vorboten, ne? Wenn man sich die ersten Spiele anguckt, Leverkusen, wo sie es eigentlich souverän, Gladbach der Auftakt, wo sie es souverän auf Strecke haben und dann nochmal ins Wanken kommen. Wolfsburg, dieses wilde Spiel, diese wilden Spiele hat man von Leverkusen letztes Jahr gar nicht gesehen. Jetzt ist es halt mal passiert, dass der Punkt dann auch weg war, wie gegen Leipzig, aber auch die Siege waren ja nicht mehr in dieser Souveränität, die sie letztes Jahr ausgestrahlt haben.
Aber ist es nicht im Grunde ganz gut, wenn man in den Interviews die Dinge doch relativ klar auch anspricht? Das zeigt ja auch, dass man in der Mannschaft dieses Thema erkannt hat. Ja, also, eine gewisse Nachlässigkeit, nennen wir es jetzt mal so, auf hohem Niveau abgerechnet.
Ja, keine Frage, mir war es eine halbe Umdrehung zu viel gelegentlich. Mhm. Das war auch diese Radetzky-Nummer, klar, da muss man noch mal ganz genau hinschauen, wie genau hat er es dann gesagt, ja, mit einem guter Torwart hält den oder sowas. Aber das war mir dann zu viel Selbstkritik und unser Anspruch ist ein anderer. Das trägt man in die Öffentlichkeit, natürlich auch, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Ja, das ist eine Geschichte, da hätte ich es cool gefunden, gerade als Torwart, wenn man das in der Kabine bespricht, die ganze Nummer, diese Sachen da macht und in der Öffentlichkeit anders damit um. Jeder weiß, dass das eine gute Mannschaft ist, ja, und jeder weiß, dass sie da nicht gut agiert haben bei der ganzen Nummer. Sie haben es sehr plakativ und sehr öffentlichkeitswirksam alles dargestellt. Mir war es ein Stück zu viel.
Macht es St. Pauli Mut, wenn man sieht, dass Holstein Kiel beim Deutschen Meister punkten kann?
Unbedingt. Ich saß beim Supercup Leverkusen gegen Stuttgart und durfte mir das angucken. Und es war ein sensationelles Spiel. Und ich dachte das erste Mal, hui, in dieser Liga dürfen wir jetzt mitspielen. Wird ein ganz schön wilder Ritt. Und dementsprechend macht das natürlich Mut. Und da kommen wir aber immer wieder auf dieselben Sachen. Intensiv sein, gallig sein, defensiv kompakt sein. Aber ich finde, Leverkusen war, und ich fand das, was du gesagt hast, Kai, total richtig, Leverkusen war eine super widerstandsfähige und resiliente Mannschaft. Und vielleicht ist das dieses Selbstverständnis, dass sie das natürlich immer sind, und jetzt aber merken, oh, verlieren eben auch mal, beziehungsweise holen diese Punkte nicht. Das macht dann natürlich was mit dem Team. Aber ich halte Xavi Alonso, und als ich ihn da beim Supercup sah, wie er auch von außen so Power reingibt und auch das Team anfeuert, auch, sag ich mal, ein bisschen nickelig zu werden auf dem Feld. Das war ganz spannend zu sehen, wie sie dann das Spiel noch drehen konnten. Und bin mir sicher, er wird da die richtigen Antworten finden.
Mich hat es gewundert, dass sie natürlich Warnschüsse bekommen haben. Wir haben gerade schon über Wolfsburg, über Mönchengladbach gesprochen, dann die Heimniederlage gegen Leipzig, wo vielleicht ihr bestes Spiel sogar war in der Bundesliga bisher, weil das war ja eindeutig pro Leverkusen. Und Leipzig hat Effizienz zugeschlagen mit diesen drei Toren. Und die hatten ja jetzt diese Spiele gegen Wolfsburg in Mönchengladbach. Und ich glaube ja, dass Xabi Alonso gerade da schon sehr stark reduziert hat. Deswegen hat er ja auch gegen Bayern München hat er ja geändert, weil er wusste, ich muss in der Defensive. Jetzt führen sie 2-0, werden wieder nachlässig, haben auch gegen Leipzig geführt und so weiter und so fort. Also es fehlt da schon die letzte Konzentration in dieser Mannschaft zurzeit, diese Dinge dann auch durchzuziehen.
Wie war das bei dir, wenn du gemerkt hast, eine solche Situation entwickelt sich? Wie laut waren dann die Alarmglocken? Und wie hast du das gehandelt? Erstmal intern? Also,
wie gesagt, du brauchst eben Spieler, sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine und nicht immer nur den Trainer, sondern das musst du auch mal unter dir selbst regeln. Und da hatten wir bei Bayern München eigentlich schon meistens Spieler, die dann im Endeffekt auch die Verantwortung auf dem Platz übernommen haben, beziehungsweise in der Kabine auch mal ein bisschen lauter geworden sind.
Und ist bei Leverkusen schon der Punkt erreicht? Kai ist noch ein bisschen zurückhaltend, jedenfalls was die öffentliche Auseinandersetzung anbelangt. Oder kann Bayer Leverkusen einfach darauf vertrauen, dass man in die Spur findet im Sinne von, man startet eine Siegesserie?
Ja, die Qualität haben sie auf jeden Fall, den Kader haben sie auf jeden Fall und Xhaka ist ja doch ein Spieler, der dann vor allem er, weil er auch die Leistung bringt, weil er anerkannt ist bei jedem Spieler. Er ist jemand, der den Finger in die Wunde legt, er spricht es ganz klar an und ich hoffe, dass es für Leverkusen schnellstmöglich wieder in die andere Richtung läuft, nämlich in die Richtung, wo sie uns letztes Jahr voll begeistert haben. Vor allem ist der Leverkusen für uns auch international mittlerweile ein Aushängeschild geworden, aufgrund der Geschichte, die sie im letzten Jahr geschrieben haben.
Traust du Bayer Leverkusen zu, den Meisterschaftskampf offen zu gestalten?
Ich traue ihnen zu, dran zu bleiben, aber ich glaube schon, dass es am Ende die Bayern machen, weil man das Gefühl hat, bei Leverkusen, es fehlen diese totale Gier, wir haben ja gerade über diese Nachspielzeiten gesprochen, dieser Glaube daran. Und diese Gier, die scheint ja irgendwie ein bisschen verschütt gegangen zu sein, sonst passieren ja diese Dinge nicht. 2-0 hergegeben, dann zwar wieder nochmal zurückgekommen, jetzt wieder hergegeben. Also ich glaube, irgendwie diese letzten Prozentpunkte sind gerade nicht da.
die Selbstverständlichkeit auch, die du vergangenes Jahr hattest, mhm. ne, dass du viel wusstest, dass Automatismen funktionieren, dass du wusstest, wenn etwas nicht funktioniert, ein Spieler nicht funktioniert, springt der andere dafür ein. All das funktioniert nicht. Und für mich war der Gradmesser schlechthin die Aufstellung und die Herangehensweise von Xabi Alonso bei den Bayern, ja, der sich immer was überlegt hat und die anderen immer vor Probleme gestellt hat, was natürlich gegen Nagelsmann und Tuchel richtig gut Spaß macht und am Anfang auch immer super funktioniert. Und als ich die Aufstellung und die Herangehensweise gesehen habe, wusste ich, okay, in der Mannschaft ist es halt noch nicht so wie vergangenes Jahr. Der will einen Punkt mitnehmen und setzt vielleicht auf einen Glücksmoment vorne, dass sie ein Tor schießen. Und da war für mich zumindest klar, die sind noch nicht auf dem Level, wie sie im vergangenen Jahr waren.
Und damit kommen wir so langsam Richtung Bayern, die in Frankfurt noch spielen, aktuell 3-2 führen. Haben Sie auch den Eindruck, dass die Bayern gereizt sind durch diese titellose Saison und durch die Tatsache, dass sie Bayer Leverkusen sozusagen zujubeln mussten?
Die Qualität ist zu hoch und das liegt auch an der ökonomischen Macht, die FC Bayern natürlich auch hat. Das ist jetzt einmal nicht gut gegangen und das lassen sie sich ungern ein zweites Mal zeigen. Und ich glaube, von dem, was ich jetzt aus aller Ferne mitbekomme, bin ich wirklich ganz weit weg, dass Vincent Kompany da wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck bisher hinterlässt, wo es ja auch große Fragezeichen gibt. Stichwort, wie haben wir uns alle über mehrere Wochen und Monate die Trainersuche amüsiert. So, und ich finde, auch das zeigt, lasst Leute auch mal arbeiten und das gilt übrigens auch mal für den FC Bayern, auch wenn es Spaß macht, sich manchmal über ihn auch ein bisschen zu amüsieren.
Haben Sie eigentlich manchmal Kontakt zu Uli Hoeneß?
Nein, also wir hatten mal ganz früher Kontakt, momentan gar nicht mehr, aber als ich habe meinen Antrittsbesuch bei Uli Hoeneß habe ich damals auf jeden Fall gemacht und es war
beeindruckend.
War sehr nett.
Ja. Vorbild?
Naja, Uli Hoeneß ist natürlich, es gibt einen wahnsinnig guten Podcast, Elf Leben, Uli Hoeneß, sei an dieser Stelle mal erwähnt. Dort werden natürlich auch alle Dinge, die der FC Bayern in diesem Geschäft fröhlich gedreht hat, nochmal präsentiert. Aber mit welcher Vehemenz Uli Hoeneß vorgeht und mit welchem Kopf und mit welcher Strategie, wäre nicht immer meine, aber das ist schon beeindruckend.
Max, was ist los in Frankfurt? Die Bayern führen immer noch 3-2.
So ist es. Knapp 5 Minuten noch auf der Uhr und das Torjägerduell Marmoush gegen Kane wird auf jeden Fall an den Frankfurter gehen. Das wissen wir jetzt schon. Ein Tor hat er gemacht in der 22. Minute. Kane wird torlos bleiben, musste eben ausgewechselt werden, wurde am rechten Oberschenkel behandelt und nach 2 Torschüssen 69 Minuten ist dann Schluss gewesen für Harry Kane. Also müssen die Bayern hoffen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Und wie gesagt, sind jetzt noch 3 Minuten regulär, 3-2.
Aber klingt ja weiterhin nach einem spektakulären Spiel. Lothar mal so ganz unaufgeregt. Also Kane hat jetzt wieder nicht getroffen. Wäre eine sachliche Kritik daran, dass er in Spielen gegen schwerere Gegner nicht trifft, berechtigt oder zu früh?
Ich weiß schon, auf was das wieder hinausgeht, ja. Diskussion zwischen Bayern München und einem Experten.
Ja, aber wir können, wir können es ganz sachlich besprechen.
Ja, natürlich erwartet man von Kane immer Tore in jedem Spiel. Ja, er ist aber auch wichtiger außerhalb des Platzes für den FC Bayern. Und natürlich, wenn ein Spieler angeschlagen ist und anscheinend scheint er ja auch wieder nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Er wurde letzte Woche behandelt, geschont. Kane muss 100%ig fit sein. Und dann trifft Kane. Und Kane war nicht fit während der Europameisterschaft. Am Anfang dieser Saison war er wieder fit. Jetzt auch schon wieder zweimal irgendwie früher ausgewechselt worden aufgrund Verletzungen. Und wenn er nicht fit ist, würde er auch nicht die Tore machen, die wir alle von ihm erwarten. Aber trotz alledem, mich hat er bisher in diesen 15, 16 Monaten, wo er beim FC Bayern ist, nicht enttäuscht.
Du hast hier in der vergangenen Woche die Bayern sehr gelobt, die stärksten Bayern oder stärker als unter Guardiola. Das hat große Resonanz hervorgerufen. Bleibst du dabei?
Ich sage zumindest, die Erfolge müssen sich natürlich noch einstellen. Ich schaue Bayern gerne, ich sehe Bayern besser, optisch besser wie unter Guardiola, wo es mehr im Ballbesitz ging, mehr quer und nach hinten. Und jetzt bei Kompany wird halt vertikal und nach vorne schnellstmöglich, Balleroberung, Gegenpressing und so weiter, sehr aggressiv, was natürlich dann die Probleme in der Defensive beinhaltet. Aber das gefällt mir natürlich als Fußballfan. Und wenn ich vorher gehört habe, was in den ersten 20 Minuten wieder in Frankfurt passiert ist, dann kann ich mir das schon bildlich vorstellen, dass da Frankfurt nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen ist, dass sie gejagt worden sind und jeder Ballgewinn eigentlich versucht worden ist, schnellstmöglichst mit einem Abschluss zu beenden.
Wie findest du den inhaltlichen Ansatz von Kompanie, so früh zu pressen, insgesamt intensivere Defensivarbeit auch zu verrichten?
Also ich habe die Bayern vor wenigen Wochen in Kiel gesehen. Jetzt kann man wieder sagen, Kiel, Aufsteiger. Und trotzdem ist es ja, wie spiele ich es am Ende runter? Und ich fand das schon sehr beeindruckend. Und ja, auch als Nordlicht fast schwer zu sagen, es hat Spaß gemacht, den Bayern zuzusehen. Aber ja, sie sind draufgegangen. Sie hatten vor allem auch wirklich diese Gier, halt nicht aufzuhören. Und das war schon beeindruckend zu sehen.
Also ich bin tatsächlich begeistert von Vincent Kompany, weil wenn du als fünfte Wahl, und er selbst wird das zu Hause auch genauso darstellen, dahin kommst, ja, gibt es ja zwei Möglichkeiten, die du hast. Du nimmst beide Extreme. Du überhöhst dich und erklärst den Menschen die Welt, ja, oder du ziehst dich komplett an dein Schneckenhaus zurück und sagst, mach ich mal. Ich finde, er hat einen sehr, sehr guten Angang gefunden, mit der Situation umzugehen. Er profitiert natürlich davon, ja, dass es da viele Spieler gibt beim FC Bayern, die sagen, boah, die vergangene Saison war nicht meins und ich würde gerne das Ganze noch mal so hinstellen, wie sich das gehört, nämlich, dass wir alle möglichen Titel gewinnen. Aber er bremst ihn nicht, er überhöht das Ganze nicht. Ich mag auch, wie Lothar als Kommentator sowieso, ja, magst du den Ansatz natürlich viel, viel lieber als das Gelobe von taktischen Finessen in der Defensive. Das ist schon okay, aber jetzt geht es eben wirklich darum, das auch zu bestätigen. Du hast Leverkusen unentschieden, die waren die bessere Mannschaft. Du hast dich von Aston Villa übertölpeln lassen bei der ganzen Geschichte. Frankfurt ist jetzt ein ganz, ganz wichtiges Ding, Spitzenspiel in der Bundesliga. Wenn du das gewinnst, hat er eben noch mehr Schub als vorher, aber wie gesagt, diese Herangehensweise von ihm, das mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl zu machen, hat mich total überzeugt.
Würde mit einem Sieg insgesamt die Überzeugung in Kompany noch mal gestärkt werden?
Jeder Sieg tut nicht nur den Spieler, sondern auch vor allem den Trainer gut, vor allem wenn er neu gekommen ist und ob der jetzt Nummer 1 oder 6 war, er hat die richtige Ansprache gefunden zu den Spielern. Ja, er redet wenig über die Spieler in der Öffentlichkeit. Wenn, dann lobt er sie. Das war in den letzten 18 Monaten ein bisschen anders. Da ist der Spieler damit konfrontiert worden, dass er nicht gebraucht wird in den einen oder anderen Spiel oder dass ich da neue Spieler brauche. Und das habe ich bei Kompany nicht gehört. Und deswegen hat er die Mannschaft von Anfang an hinter sich gebracht. Die Stimmung im Team mit dem Trainer ist sehr gut. Und ich glaube, dass ich bei Bayern München nicht jeden einzelnen Spieler, einen Sané, einen Gnabry beibringen muss, wie er dribbelt, sondern das wissen die schon besser. Ich muss die anders motivieren, positives Denken, miteinander. Ja? Und ich glaube, da ist Kompany jemand, der das eben schon aus eigener Erfahrung her weiß, wie man als Kapitän Team geführt hat. Und deswegen ist diese Stimmung in der Mannschaft ähnlich wie unter Hansi Flick. Da läuft der eine für den anderen, da ist Spaß da, da ist Freude da und Leidenschaft und Kompaktheit. Und genau das braucht der FC Bayern nach diesen 1,5 Jahren mit unter Thomas Tuchel.
Wie lange hast du gebraucht, um zu wissen, wen du da vor dir hast als Trainer? War die erste Ansprache schon die alles Entscheidende oder das erste Training?
Immer, du merkst sofort, das funktioniert. Das ist das Gleiche, wenn du vielleicht deine Freundin, deine Frau oder sonst irgendjemand kennengelernt hast, da merkst du gleich, die Chemie stimmt. Und ich glaube, das haben die Spieler und der Kompany auch sofort gemerkt.
Jetzt haben wir die Bayern unter Kompany. Lothar hat sie letzte Woche sehr gelobt. Sie spielen halt mit auch so einem Spektakelfaktor und sind jetzt eben auf dem Weg, so wie wir gehört haben, in Frankfurt zu gewinnen. Siehst du die Bayern dann tatsächlich auch als den Favoriten in dieser Saison?
Absolut. Also es spricht alles für sie. Der Start, alles, was Lothar sagt, so diese Chemie. Und ich finde auch, das Auftreten von Vincent Kompany ist ja, bodenständig, sympathisch. Also das ist einfach, da scheint was zusammenzuwachsen und gut zu gedeihen.
Ja, und Müller hat immerhin eine Vorlage geliefert, so viel habe ich mitbekommen. Ist er jemand, er will mehr Spielzeit, das ist ja klar. Ne? Aber welchen Wert hat er noch für die Bayern?
Ich glaube nach wie vor einen riesengroßen. Also man sagt ja immer so schön für die Kabine, das ist auch so ein Attribut, was du nicht haben willst als Spieler, weil du willst es auf dem Spielfeld haben, aber nicht da. Nur der ist ja bei allem Humor, den er mitbringt, auch ein Realist und lang genug mit dabei, zu wissen, dass das Tempo, dass die geforderten Skills momentan eben komplett andere sind. Ich weiß nicht, ob schon abgeschlossen ist, dass er genau weiß, wo er sich sieht und was er haben will, aber ich glaube, er ist auf einem sehr guten Weg, das zu wissen und zu akzeptieren.
Im November, ne, kommen die Bayern ans Millerntor. Wird das Spiel der Spiele?
Wir freuen uns sehr. Wir haben das letzte Spiel gegen die Bayern 1-8 verloren. Wir wollen auf jeden Fall eine deutlich bessere Tordifferenz an den Tag legen. Und ich freue mich übrigens auch sehr auf die Gäste, die kommen. Die Schickeria wird kommen, die sehr eng mit unseren Fans sind. Und das wird ein schönes Fest. Und schöne Grüße an alle guten Münchner Fans.
Max, Ist es schon durch?
Noch nicht. 6 Minuten gibt's on top. Wir sind jetzt gerade in der 93. Minute. Also gut, 180 Sekunden haben wir noch. Frankfurt hatte eben noch mal eine gute Chance. Aber es bleibt dabei. 3-2 für die Bayern wäre ein wichtiger Aus. Jetzt bekomme ich gerade aufs Ohr 3-3. Guter nee. Zeitpunkt zum Fragen, Patrick. Mamouche.
Ja. Das wer sonst?
Ist schon bestätigt?
Ekitike war nicht mehr dabei, dann muss es Mamouche machen.
Ist schon bestätigt
90
durch den VAR?
Plus 4.
Ja.
Es ist wirklich 15 Sekunden her. Also wenn der VAR wow. sich einmischen ja. sollte.
Dann gibst du noch mal Bescheid. Ich wollte nämlich gerade Lothar noch mal Pauli.
Ist ja auch in der Sendung und Omar Mamouche muss dann heute auch ein Zeichen
absolut,
setzen.
Absolut, absolut. Ist er so der Shootingstar im Moment? Also jetzt, wenn das so auch noch zählen sollte, ja. noch mehr, dann ja. hat er, wie viel hat er, glaube ich, 9 oder was da? Ne?
Ja, insgesamt mit der Europa League, ja. Ja, natürlich, ja. Die Mannschaft ist oben dabei, ja, hat das erste Spiel nur in Dortmund verloren, waren sie übrigens nicht die schlechtere Mannschaft, muss man auch mal dazu sagen, die erste halbe Stunde haben sie da auch super mitgespielt, beziehungsweise eigentlich Dortmund aus der eigenen Hälfte nicht herauskommen lassen. Er hat mich so ein bisschen an den Fußball erinnert, den Bayern München spielt. Nee, sie spielen gut, auch die Erfolge schweißt die Mannschaft zusammen. Sie haben ja eigentlich immer sehr viele neue Spieler bekommen. Dieses Jahr haben sie eigentlich den Kader im Großen und Ganzen zusammengelassen. Und die Neuzugänge waren auch rechtzeitig da, sodass Dobmüller, der Trainer, eigentlich die ganze Vorbereitung auch mit dem ganzen Kader gestalten konnte. Und so stimmen natürlich auch die Abläufe auf dem Platz.
Würde, wenn es beim 3-3 bliebe, so der ein oder andere leise Zweifel einen Tick lauter werden an der Vorgehensweise von Kompany. Es wäre dann...
Er wird es nicht ändern, weil das wär gar nicht sinnvoll. Weil die spielen es ja und wenn die Chancen reingemacht hätten, auch bei Aston Villa, bessere Stellungsspiel gehabt, dann hätten die dort auch nicht verloren. Natürlich suchen wir das jetzt, aber der FC Bayern, das gesamte passt. Das passt zu dieser Mannschaft, das passt zu diesem Verein, das passt zu diesem Trainer, das passt zu allen und deswegen würde ich auch wenn ich jetzt 2 oder 3 Spiele zwar ordentlich oder gut gespielt habe, ich würde da auch nichts ändern als Trainer und sagen, jetzt, der macht sich unglaubwürdig vor der Mannschaft.
Jetzt musst du eigentlich ausstrahlen, du glaubst dran. Ne?
Und absolut.
Das Tor ist bestätigt, also es steht 3-3 und Michael ist da, der das Spiel intensiv verfolgt hat. Das eine oder andere haben wir schon gehört.
Ja, war definitiv oder ist ein packendes Fußballspiel. Teasing, ne? Mamouche-Analyse bietet sich an. 2 Tore und eine herausragende Vorarbeit. Die wollen wir nicht vergessen. Und dann muss uns Pat Helmes noch ein paar Zahlen erklären. 25 Torschüsse für die Bayern. Expected Goals-Wert der Eintracht kurz vor Schluss 0,3. Aber es steht 3-3, ne? Manchmal sind Statistiken halt auch nicht so einfach zu erklären. Und ich erlaube mir noch den Zusatz übrigens, bin total bei Lothar, der wird es durchziehen. Der Kompany, der hat es in England ja auch durchgezogen. Sogar wohl wissend, dass möglicherweise die Qualität der Mannschaft gar nicht ausreicht, um das zu spielen. Und er hat es trotzdem durchgezogen in England. Also.
Aber klingt ja wirklich nach Spektakel. Also wir könnten uns auf die XXL-Highlights freuen.
Ich würde es empfehlen.
Unbedingt. Kai, du hast noch...
Ich sage nur, Stuttgart-Barcelona sind die nächsten Gegner für die Bayern. Also du hast da schon so einen Lauf und das, wenn es bei 3-3 bleibt, also die...
Ja, Barcelona hat heute gewonnen, Lewandowski in 3
Tore. Ja.
Stuttgart spielt gleich. Also wir freuen uns nach der Länderspielpause auf großen Fußball.
Da geht's richtig ab. Max, schon zu Ende?
Nein, immer noch nicht. Also durch das Tor wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen als 96 Minuten. Mamouche hat noch Gelb bekommen, vielleicht verzögert das auch noch den Abpfiff, ist aber egal. Ich glaube, wenn du jetzt bei 8 Toren stehst, dann ist das ein ganz gutes Verhältnis zwischen erzielten Toren und gelben Karten, die du bekommst.
Also bin gespannt, wie das alles in die XXL-Highlights passt. Und es klingt nach sehr, sehr spannendem Programm. Bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Gleich die XXL-Highlights mit Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Viel Spaß dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.